Sylt ist einfach wirklich wunderschön. Eine der schönsten Inseln der Welt. Und das Essen im Söringhof, nicht von dieser Welt. Es ist einfach einer dieser Läden, der dich atmen lässt. Wann ich jemals wieder so gut essen werde, das steht in den Sternen. Und dieser Portwein, wow.
Ach nee, Captain Meltzer, Lieutenant Merget, brennern wieder rein hier in die Idylle. Schön die ganze Fidi-Gastro wieder bis oben hin voll mit Camp David Touristen und Party People, ne? Tja, na dann mal herzlichen Glückwunsch, du. Viel Spaß.
So. Es ist so heiß.
Ist es?
In Hamburg.
Ist gar nicht so heiß.
28 Grad?
Ja, muss ja nicht in die Sonne gehen.
Das ist schon warm. Sekunde, die Temperatur wird immer im Schatten gemessen.
Ist das so? Ist das wirklich so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch nie mit dem Wetter beschäftigt. Also ich glaube, ich habe mich wirklich noch nie mit dem Wetter beschäftigt.
Ja, ist ehrlicherweise auch gut. Ich glaube, dieses, wenn man gar nichts weiß, redet man über das scheiß Wetter.
So, ja. Haben wir einen Gast?
Ja, pass auf, unser heutiger Gast, Tim.
Ja.
Ist auf einem Bauernhof im Schwarzwald aufgewachsen.
Ja.
Und war das letzte von 10 Kindern.
Ja.
Weißt du es jetzt schon?
Ja. Nein, ich weiß es nicht, aber ich.
10 Kinder?
Ja.
Alter.
Was, Alter? Schwarzwald, katholische Gegend. Was macht man da nicht?
Ja, eben.
Eben.
Wie, dann sind die eigentlich fast schon gotteslästernd.
So, nee, überhaupt nicht. Warum denn? Gebumst werden darf.
Ach, das ist okay. Es darf nicht verhütet werden.
Richtig.
Ah, okay. Wusste ich mal einen Test. Er sagt, wenn ich heute daran zurückdenke, dann war das ein Paradies, dieser Bauernhof.
Wie schön.
Wir hatten Honig. Sag mal, Honig oder Honig?
Honig.
Honig. Macht ihr noch Honig? Macht ihr noch Honig?
Honig? Macht nee, das Bienenvolk ist eingegangen.
Ah.
Ja. Oh. So ist passiert. Ein Pilz, irgendwas.
Wir hatten Eier, Schwein und Butter, Sahne. Wir haben Caro, die bringt gerade Getränke rein. Wie schmeckt eine Sommer- und wie schmeckt eine Winterbutter? Das hat ihn sehr geprägt, sagt er.
Ach krass, toll.
Er ist Motocross-Fahrer.
Nee, dann weiß ich nicht. Ich hatte eben eine Vermutung, aber dann nicht.
Wen hattest du vermutet? Sag mal.
Johannes King aus hier, der Typ aus Sylt.
Was ist denn das für ein Name?
King ist geil.
Ist das ein Engländer?
Ja?
Ist das ein Engländer?
Nein. Das ist ein Schwarzwald. Ich weiß, dass der auch richtig viele Geschwister hat.
Na gut, dann könnte das ja fast passen.
Er hat richtig viele Geschwister.
Er ist, wie heißt der?
Johannes King.
Ist der Blumenfetischist?
War der nicht schon bei uns?
Nee. Nein, ich kenne den gar nicht, noch nie gehört.
Gut.
Ist der Blumenfetischist? Also unser heutiger Gast ist Blumenfetischist. Er sagt, er liebt Blumen, frische Blumen und pflegt sie mit Leidenschaft in Schlafanzughose mit dem ersten Morgenkaffee. Könnte ich mir bei dir auch vorstellen, dass du im Alter einen Garten hast und mit so einer Gartenschere Blumen für deine Liebsten pflückst.
Also das Original ein Bild ist, was ich mir sehr für mich wünschen würde, aber ich weiß, ich niemals. Ich habe sogar schon eine Gartenschere gekauft bei...
Manufaktum.
Dankeschön.
Hast du wirklich?
Ja.
Oh ja.
So, da stehe ich vor den Gartenutensilien und denke so, oh, das brauche ich unbedingt. Das sieht so schön aus. Aber da habe ich mir schon Sachen gekauft, da hatte ich noch nicht mal einen Garten. Jetzt habe ich ja einen Garten, aber bis auf einen Elektrorasenmäher habe ich da noch nicht viel benutzt.
Aber verbringst du Zeit in deinem Garten?
Ja, an so einem Tag wie heute würde ich das gerne. Aber ich muss ja hier in diesem Tageslicht abgeschirmten 8 Quadratmeter Podcast-Studio gerade sitzen.
Ja, aber...
Freitagabend, 18 Uhr.
Ja, wirklich. Sekunde. Wir möchten schon festhalten, weshalb. Du hast
Ich habe den ganzen Tag schon gearbeitet, ja.
Warst du erfolgreich?
Nein.
Nein? Nein. Oh, scheiße. Okay. Können wir bitte eine Dose Erfolg für Tim Meltzer reinbringen?
Ja.
Er ist ein lausiger Zeichner, ganz im Gegensatz zu dir.
Mhm.
Bootfahrer, der auf See nicht zu gebrauchen ist.
Sagt man Bootsfahrer oder Bootfahrer?
Auch schon Bootfahrer.
Okay, gut. Weil er was?
Weil er nur am Reiern ist. Also am Spucken. Ja. Ja, er ist auch gemein. Seekrank ist gemein. Hat mit 15 die Lehre angefangen, also die Kochlehre.
Ja, ja.
Und ist heute schon fast 45 Jahre im Business. Das ist ganz schön lang.
Also muss er 60 sein.
Mhm. Er war damals zusammen mit Eckart Witzigmann. Übrigens, ich hoffe, dass er irgendwann mal kommt.
Eckart?
Mhm. Kann, ja. Ihr seid doch gut.
Der will nicht, ne?
Nee, der will nicht.
Warum eigentlich nicht?
Also ich glaube, das hat keine persönlichen Gründe.
Der, nein, nein, nein. Es ist,
ich glaube, er mag Podcast einfach.
Verstehe ich.
Er war damals zusammen mit Eckart Witzigmann in Versalien geschrieben, der Koch.
Er war der Koch.
Zusammen mit Eckart Witzigmann war der, unser heutiger Gast.
War der Koch.
Zusammen mit Eckart Witzigmann. Also das waren sozusagen, die beiden waren State of the Art.
Also so wie ich und Hänsler.
Also wie du und du.
Ich und die Sonne.
Du und die Sonne. Du und du.
Okay.
Ein schönes Hemd, was du da trägst.
Ja, und
trotzdem schön. Ach, dein eingefärbtes, wa?
Ja.
19, du überlegst richtig, ne?
Ja, aber, hä? Der ist um die 60, hat 10 Geschwister. Gut, also ich meine, sag mal, wenn man 60 ist, hatten die nicht alle so viele Geschwister früher da in den Bergen?
Ich weiß nicht.
War das nicht so?
Weiß nicht. Luki hat Wagyu-Rinder. 1987 trat er Weiterbildungsreise, und das finde ich wirklich stark, zu französischen Spitzenköchen an. Unter anderem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chapelle, Maximin, Trois-Croix, Girardet, Passard, Roboucan, Sandré, Roux Blanc und Taillebœuf.
Sag einfach, er trat bei diversen Spitzenköchen zur Arbeitspraxis.
Ich will ja auch was lernen. Und blieb 1988 in Burgund, und zwar im Hotel de la Poste.
Ja, komm, hol den rein, das wird einer der alten Recken sein.
1993 erster Stern, 1997 Aufsteiger des Jahres im Gourmet, 1998 Berliner Meisterkoch, 2004 zweiter Michelin-Stern, 2013 Koch des Jahres, 2019 Koch des Jahres im Gourmet zusammen mit Jan-Philipp Berner und 2022 King. Mentor
ja, King.
Des Jahres.
Das ist ja doch Johannes King.
Meinst du?
Ja, weiß ich. Berner ist der Küchenchef, das vom
jetzt haben wir's.
Hä?
Vom Lanzerhof.
Ja, vom Lanzerhof auf Sylter hier das Ding da Söringhof. Johannes hat sehr früh diesen Küchenchef sehr sichtbar gemacht. Das ist ja das, was viele große Köche nicht machen, die schon lange nicht mehr sich schon lange selber nicht mehr im Herd stehen, aber sich immer noch die Devotionalien, also die Auszeichnungen ans Revier werfen, obwohl eigentlich die arbeitenden und auch die umsetzenden Küchenchefs die eigentlichen Helden sind. Und da gehörte Johannes King zu den Menschen, die sehr früh gesagt haben, nee, das System ist falsch. Es ist Philipp Berner, Jan-Philipp heißt er, ne? Jan-Philipp Berner, und hat ihn sehr sichtbar gemacht und hat auch gesagt, ich bin nur noch als Mentor tätig und überreiche hier mein Kochlevel an dich, und wenn du Fragen hast, komm gerne zu mir, aber für die Außenwahrnehmung gibt es eigentlich jetzt nur noch Jan-Philipp, und das finde ich wahnsinnig smart. Hat nur Alexander Herrmann bislang in dieser Deutlichkeit gemacht.
Und wenn wir reden,
ist er ja schon reingekommen.
Ja,
ich würde gerne kurz unterbrechen. Der King.
Hier
ist der King. Er ist der King.
Der Johannes King.
Du bist ja, ich hab's nicht erkannt. Du siehst so blendend aus, mein Lieber.
Dankeschön. Aber was ist mit Tim?
Sieht gut aus. Ist das hier das Licht?
Was müssen wir revidieren?
Bitte?
Johannes?
Ja, Eckart Witzigmann, das ist eine Ikone. Ich war eine kleine Leuchte und...
Aber die Leuchte.
Ja, was?
Okay, die Leuchte.
Warst du wirklich so in der Wahrnehmung? Warst du so ein gutes Rennpferd damals schon?
Ja, das fing ja relativ früh eigentlich an. Ja, das lief eigentlich ganz gut. Ja, aber nie laut.
Aber wenn das heißt, der Koch mit Eckart Witzigmann...
Nein. Deswegen sei er, das muss er revidieren.
Dann würde ich ja das Geld zurückverlangen für deine damalige Marketingmanagerin. Ja. Boah, da ist ja nichts hängen geblieben.
Nein. Nee, das stimmt natürlich auch nicht. Das muss man wirklich deutlich sagen. Das ist eine ganz andere Liga. Und ich habe mich mal bei ihm beworben. Tatsächlich, er hat mich abgelehnt. Und dann habe ich es über... Ja, der hat wahrscheinlich einen Stapel von 30 Bewerbungen gerade auf dem Tisch.
Das waren noch Zeiten, wo man in der Gastronomie Menschen wie Johannes King ablehnen konnte.
Aber ich habe die andere Tür genommen.
Heute müsstest du Tim Melz das annehmen. Das ist das viel größere Problem unserer Branche.
Aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Johannes King einer der leiseren Spitzenköche ist? Also der eventuell nur in der Branche so richtig, 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 richtig krass bekannt ist?
Nein, würde ich überhaupt nicht zustimmen. Das liegt aber daran, dass du in dem Gebiet wirklich wahnsinnig unterinformiert bist.
Gebe ich zu.
Obwohl wir jetzt diesen Podcast seit diversen...
Den auch kulinarischen Podcast
seit diversen Jahren machen und man ja immer auch über potenzielle Gäste nachdenkt. Und ja. Wenn da Johannes King nicht seit Tag 1 im erweiterten Einladungskreis ist, dann hast du eine Menge falsch gemacht. Bislang.
Du, ich bin halt lange dabei. Ich dachte, gerade drüber gesprochen, du hast gesagt, ich bin seit fast 50 Jahren am Start. Also
45.
Ah, 45 hast du gesagt. Okay, dann habe ich noch einen Korken im Ohr gehabt. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Ich habe mit 15 angefangen, werde jetzt 60.
Das habe ich doch gesagt. Und das hat er gesagt.
Ja, dann ist man echt lange am Start. Und ich kann mich daran erinnern, als ich den zweiten Stern 2004 gekriegt habe, da gab es 10 Zwei-Sterne-Köche. Heute gibt es 50. Von den 50 kenne ich 25, die anderen 25 kenne ich gar nicht. Also jetzt hat sie auch in der Zeit viel getan. Und vor 2004 habe ich ja auch schon Vorleben gehabt, sagen wir seit 88 läuft das eigentlich.
Wie erklärst du dir diese Sterneflut? Also und das meine ich nicht negativ gewertet. Ne?
Warte mal ganz kurz, Lukas will irgendwas.
Lukas will eigentlich sagen, du sollst ins Mikro sprechen.
Achso, da soll er reinsprechen. Achso, ich spreche mal da und da.
Schlecht wäre das nicht, Johannes.
Aber nee, die Sterneflut, ich finde, die erklärt sich ganz einfach. Also die Qualität der Nachwuchsköche hat sich dermaßen verbessert und international unterwegs. Und ich glaube, es gibt einen ganz wesentlichen Punkt und das ist das Thema Social Media und Internet. Das gab es ja früher, also vor 20 Jahren einfach überhaupt gar nicht. Da musstest du reisen, da musstest du in andere Betriebe gehen, da hast du viel Zeit für aufwenden müssen, um dir das Portfolio, was du heute am Schreibtisch dir einsammeln kannst oder auf dem Handy dir reinziehen kannst, das war einfach nicht möglich. Und wenn heute clevere Leute da dran sitzen und ein bisschen eine Affinität dafür haben, dann können die Jahre aufholen damit. Und dann hast du ja die Vergleichbarkeit auch mit einem Riesenportfolio. Und wenn du das für dich komprimierst und umsetzt, ich glaube, dann kannst du vom Start weg einfach schon ziemlich hoch einsteigen oder weit oben einsteigen. Und das hat sich total verändert.
Hat denn die Auszeichnung heutzutage noch dieselbe Bedeutung wie früher? Und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Form kritisch gefragt, sondern was ich mich halt in der Frage, du sagst, ich kenne nur noch 25 der 50. Ist das irgendwann zu viel oder ist das... Kann es auch 5000 Zwei-Sterne-Restaurant geben und ist es nicht eigentlich nur ein Qualitätsversprechen?
Na gut, der Michelin muss sich natürlich irgendwann überlegen, ob sie die Kriterien irgendwie weiter anziehen, damit es nahe nicht beliebig wird. Und aber was ich wahnsinnig fand, ich bin ja letztes Jahr ausgezeichnet worden zum Mentor des Jahres. Ich wusste überhaupt gar nicht, warum überhaupt.
Das ist das Alter.
Und da saßen etwa 70 Kollegen, von denen ich 10 kannte.
Ja.
Also und von der Wertigkeit her, was du gerade gefragt hast, ich war so geflasht. Die hatten feuchte Augen, die haben vor Freude geheult. Also diese Wertigkeit, die ist heute mindestens genau noch so da wie vorher. Ey, da saß einer vor mir, der kam irgendwie, ich glaube, aus Leipzig oder sonst woher. Den Namen habe ich noch nie gehört, das Restaurant auch noch nicht. Ey, das war für ihn... Der Tag des Jahres war für ihn.
Ja, und ich, der und ich wurde glaub, ausgezeichnet an dem
ja,
Tag.
Ja, der hat einen Stern gekriegt an dem Tag und ist ausgezeichnet worden. Und der wusste gar nicht so richtig, wie ihm eigentlich wirklich geschieht. Und dann waren ja auch 2 und dann auch der eine 3-Sterne-Kaliber dabei. Der wusste es dann einen Tag schon. Also 24 Stunden war der vorinformiert. Aber wenn der dann da steht, ein gestandener Mann dann auch, der echt richtig viel gemacht hat auch, und den 3. Stern da kriegt er und da stehen 80 Leute auf und klatschen, Kollegen und so. Da hast du schon mal Gänsehaut gekriegt. Ja, das ist schon beeindruckend, muss also man wirklich sagen.
Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Johannes King hat den Saal betreten und wir sind schon direkt bei der Sterne-Gastronomie angelangt. Passt hervorragend.
Ja, weil wirklich Johannes auch einer der kompetenten Köche ist, der auch darüber reden kann. Also das ist ja, das meine ich wirklich so. Das ist ja, es gehört ja auch ein bisschen eine Fähigkeit dazu zu machen, das, was wir machen. Also auch das, was ich mache. Ich kann halt besser über Essen reden, als es schlussendlich...
Na, du kannst es gut anbrennen lassen.
Ich kann besser über Essen reden, als schlussendlich dieses Essen, von dem ich rede, auch selber händisch herzustellen. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind herausragende Köche, die werden niemals diese Präsenz haben wie ich, weil sie einfach das Maul nicht aufkriegen. Und das ist nichts Negatives.
Ja.
So, das ist ja das Schöne. Und Johannes ist schon immer einer der Kollegen gewesen, der irgendwie auch beide Welten bedienen könnte.
Maul aufmachen und gut kochen.
Ja.
Okay. Und ich liebe die Sterne-Gastronomie. Also muss man wirklich sagen, absolut. Ich liebe das.
Dann habe ich eine gute Frage an dich, Johannes.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Hier kommt aus der Schweiz eine Frage. Was mir bei Sterne-Restaurants aufgefallen ist, sind die fürchterlich unbequemen Stühle, meist ohne Armlehnen. Wenn ich da 2-3 Stunden für einen Mehrgänger sitze, kann ich mich vor lauter Rückenschmerzen kaum mehr auf wunderbare Gerichte konzentrieren. Ist euch das auch schon mal aufgefallen oder ist die Bestuhlung in einem Restaurant total egal? Das würde mich wirklich interessieren. Viele Grüße aus der Schweiz. Astrid.
Also, liebe Grüße an Astrid, dann war sie bisher in den falschen Restaurants.
Absolut.
Ich kenne nur geile Restaurants, die Stühle haben, egal ob mit oder ohne Armlehne. Aber ich glaube, Stühle ist mit eins der wichtigsten Gegenstände, die man da braucht, weil der Gast soll bequem sitzen, er soll gut sitzen. Jetzt verwechseln das manche mit gut aussehen, ist dann auch gleich bequem.
Die hier nämlich nicht zum Beispiel, ja, auf denen wir sitzen.
Aber ich muss sagen, ich habe kaum negative Erfahrungen gemacht, sondern im Gegenteil, eigentlich wahnsinnig viel positive Erfahrungen, wo ich gesagt habe, boah, geiler Stuhl, da möchte ich den ganzen Abend drin sitzen.
Und vor allem muss man
schade
überlegen.
Schade für Astrid.
vor allem muss man überlegen, was die alles aushalten. Ich kann mich erinnern, als ich noch in der Bullerei ein bisschen was zu tun hatte, wie oft dort Restaurantstühle abgeholt worden sind und gegen andere ausgetauscht wurden, weil sie ständig in der Reparatur waren, um sie wieder herzustellen, um sie kippelfrei zu machen. Und das ist ja
uns.
Ja, naja, klar, die wurden doch immer wieder general überholt, damit der Gast immer auf einem einwandfreien, bequemen Polster saß.
Also das Problem bei den Stühlen kann eher mal sein, nicht. Also wenn du einen Stuhl mit Armlehnen hast oder so mit Seitenschalen, dann kann eher mal das Problem sein, wenn jemand etwas korpulenter ist.
Ja.
Dass er da nicht ganz gut drin sitzt. Naja, dann gut. Ist das natürlich besser. Du hast einen Stuhl, der keine Eingrenzung hat. Und das haben wir tatsächlich, im Söringhof hatten wir das gehabt. Wir hatten einen Teil der Stühle, waren ohne Armlehnen, Teil waren mit Armlehnen. Mhm. Aber was sie alle gehabt haben, die haben so ein Brettchen unten drunter gehabt. Das konntest du nach rechts oder links schieben.
Fürs Glas.
Für die Damenhand.
Ah, sehr gut. Mittlerweile gibt es so kleine Häkchen.
Das war richtig geil.
Ja, das ist wirklich
gut. Das geht auch.
Oder für die Herrenhandtasche, die ja immer angesagter ist. Apropos angesagt, Lukas, fahr doch mal das Intro ab.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
So, Freunde, heute bei Fiete ein Gast, der seinen Namen völlig zurecht trägt, King. Der König. Aber von was eigentlich? Der König von Sylt, der König der Kulinarik, der König des sozialen Engagements? Irgendwie der König von allem. Denn Johannes King, geboren 1968 in Schramberg im Schwarzwald, hat seit über 4 Jahrzehnten eigentlich überall seine Finger mit dem Spiel, was mit Kulinarik zu tun hat. Interessanterweise waren es gar nicht mal so viele berufliche Stationen in der Karriere des Kings, denn Johannes hat sich bereits mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Dennoch hier mal ein kleiner Auszug. 79 bis 82 Kochlehre im Hotel Johanniterbad in Rottweil. Ab 83 Restaurant Franz Keller in Köln. 84 Konditorei Oberlei in Wien. Ab 85 Restaurant Maître bei Henri Lévy?
Henri Lévy.
Das ist der die Lévy liest.
Ja, voilà.
In Berlin. Ab 1986 Restaurant zum Hugenotten, das heutige Hugos, im Hotel Intercontinental Berlin. Ab 1987 verschiedene Weiterbildungen bei französischen Spitzenköchen. Wir haben schon gehört, wer das alles gewesen ist. Ab 88 Hotel de la Poste in
Saulieu.
So spricht man das nämlich aus.
Bourgogne.
1999 Küchenchef im Restaurant Grand Slam in Berlin. 1998 Küchendirektor der Dorint AG. 2000 bis 2021 Chef de Cuisine und Patron im Dorint Söhlringhof in Rantum auf Sylt. Seit 2013 Genussshop Sylter Manufaktur Johannes King in Keitum auf Sylt. Und seit 2022 Pop-Up-Store im alten Keitumer Bahnhof. Wenn der König an die Zeit im Grand Slam im Berliner Grünewald denkt, dann schlägt er seine Hände wahrscheinlich heute noch über den Kopf zusammen. Er sagte nämlich mal, das waren ein paar Produktionsquadratmeter. Auf der einen Seite wurden Spaghetti Bolognese für die Tenniskinder geschickt, auf der anderen Seite haben wir Sterneküche mit 18 Punkten über den Fahrstuhl mit Sprechanlage runter in den Keller geschickt. Nach 10 Jahren war Schluss, eigentlich die perfekte Zeit, sich in Berlin neu zu verwirklichen. Hätte da nicht jemand von einer Immobilie erzählt, die genau dort steht, was sich der Spitzenkoch eigentlich niemals hätte vorstellen können, da er diese Insel eigentlich gar nicht so sehr mochte. Sylt. Der Rest ist Söhringhof, kulinarische Geschichte eh, und den Rest erzählt er uns ganz bestimmt von ganz allein. Und ich sage herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Johannes King.
Ja, vielen Dank.
Boah, das ist schon gut, Tim.
Du hast mich 5 Jahre jünger gemacht, 1968.
Das machen wir bei Fiete Gastro immer. Tim ist ja auch erst 47. Ich bin 38. Ganz schöne Historie, oder?
Ja.
Was?
Ja.
Was guckst du denn so?
Ja, nicht. In 45 Jahre passt ja auch was rein, ne?
Ich wollte
ja
mal gucken, wie du jetzt aus der Nummer rauskommst. Immer, dass also alles sozusagen so wahnsinnig viele Informationen auf diesen einen Zettel zu verpacken und dann die Überleitung aus diesen Informationen zu einem Gespräch zu schaffen.
Ja, die Überleitung ist, lasst uns über Rosen sprechen.
So, das ist nämlich das Interessante.
Über Rosen?
Also Jan, es ging, du bist wirklich ein seltsamer Kauz, das muss man einfach sagen. Und zwar auf ganz vielen Ebenen, was ich ja eben schon sagte, du bist einer derjenigen, der das wirklich sehr fröhlich verbalisiert, der sehr früh, in meinen Augen zumindest, ich weiß nicht, was es ist. Ist es das Schwarzwälder? Ist es die Großfamilie, in der du groß geworden bist? Oder ist es die Sylt? Du warst nie ein ernster Koch. Jedenfalls nicht so, wie ich dich jemals wahrgenommen habe. Es gibt ja die Köche, die hochgradig philosophisch agieren und eher das so formulieren, dass du außen vor bleibst, damit sie das, was sie tun, höher anzusiedeln ist. Aber du warst immer so, du hast immer offen drüber reden können, du bist ein großartiger Lehrer, du hast immer klar kommunizieren können, was deine Küche ausmacht, deine Stilistik, das, was du gesagt hast, war auch auf dem Teller wirklich wiederzufinden. Mhm. Es war selten inhaltsleeres Gewäsch, eigentlich war es nie inhaltsleeres Gewäsch, bisschen bei dem Auslandzeug da, bei dem Auslandpulver. Das ist ein bisschen.
Das hängt geblieben, Alter.
Ja, das ist
Auslandpuder.
Auslandpuder.
Ja, genau.
Das ist so, kann man machen, oder nicht?
Ja.
Woher, also weil ich, das ist eine persönlich motivierte Frage, ich bin jetzt 52, ich werde langsam zynisch, auch in der Kulinarik.
Echt?
Ja, schon, ein bisschen. Wie behältst du dir da diese jugendliche Frische und dieses wirklich kleinkindliche, dieses Freudige, weil das bist du und das hast du und ich bewundere das sehr an dir.
Also, ich bin ganz froh, dass ich ganz viel Bodenhaftung habe. Meine 9 Geschwister haben mich auch dazu erzogen.
Ja.
Ich bin der Jüngste aus der Truppe, also ich habe 9 Geschwister. Und wenn du der Jüngste bist, dann lernst du bestimmte Dinge. Und zwar Demut, Klappe halten und immer Fuchs sein, nie Hase.
Also warst du sozusagen das Nesthäkchen, die Prinzessin?
Das funktioniert ja so. Ja. Also kriegt der Älteste eins hinter den Löffel, geht es runter bis zum Jüngsten, fragst du warum, kriegst gleich noch eins. Deswegen sage ich ja, Demut, Klappe halten und immer Fuchs sei nie Hase. Du musst immer eine Strategie auch haben, wie du durchkommst, dass du nicht untergehst. Und das ist etwas mit dem, ich komme vom Bauernhof, wir haben einen Bauernhof gehabt, wir waren Selbstversorger. Da kommt auch so ein bisschen dieses, ich will nicht sagen so ein bisschen, heute bin ich natürlich wahnsinnig froh drüber, da kommt die Erdverbundenheit her.
Mhm.
Und dieses bisschen Spitzbübische, so nenne ich es mal, mit dieser Lebensfreude so ein bisschen gepaart, ja, das steckt halt in mir. Und meine Geschwister sind genauso und wir sind einfach eine gute Bande. Und wir lassen uns da nichts nehmen und wir müssen aber auch nichts irgendwie beweisen. Und ich bin froh, dass es so ist und auch heute noch, ich habe ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch einiges gemacht und jetzt stehe ich wieder an so einem neuen Punkt. Ich habe den Söringhof abgegeben. Ja.
Das ist jetzt wie lange her?
Ja, letztes Jahr im Januar habe ich den abgegeben mit 60 Mitarbeitern und 18 Personalwohnungen.
22, also 2022, ja. Wie lange hast du diese Abgabe vorbereitet?
Ja, so zwei, drei Jahre war das schon. Und ich
19 und wann hast du dich 18, damit 18, ja, wann hast du dich damit beschäftigt?
17.
Also für dich selber, wann hast du dir diese Strategie?
2017 war das. Ich habe gesagt, es drückt auf den Schultern.
Mhm.
Und ich wollte den Druck rausnehmen. Und es gab schon jemand am Start, der signalisiert hat, er könnte sich's vorstellen. Und das hat sich dann auch so entwickelt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte es dann machen, wenn ich es tun kann und nicht, wenn ich es tun muss.
Mhm.
Ja, und das ist das Beste, was einem natürlich passieren kann, wenn du etwas loslassen kannst, was du gerne möchtest, aber auch zugleich weißt, da ist jemand am Start, der brennt dafür, der übernimmt es nicht einfach nur. Und mit Jan Philipp ist jemand am Start, der wird den Söringhof nicht verwalten, er wird ihn weiterentwickeln.
Absolut, ja.
Und weil er ist eine ganz eigene Type und das Haus passt auch zu ihm wie Arsch auf Eimer. Mhm. Und da wird immer ein klein bisschen Kinggeist noch drin sein für die, die gerne weit zurückdenken. Aber Jan Philipp steht eben auch für neue, für andere Dinge, die ich so nicht gemacht hätte, auch nicht hätte so machen können. Aber
zum Beispiel?
Ja, er hat einen ganz anderen Umgang auch, ja, insgesamt. Eine ganz hohe Empathie hat er auch und das ist etwas, was uns sehr eng verbindet.
Das hast du nicht so, oder?
Nee, das ist etwas, was uns sehr eng verbindet. Aber Jan Philipp und ich, wir sind keine Freunde, die sich jetzt zweimal die Woche zum Kaffee verabreden. Mhm. Aber wir sind zwei Typen, die viele Gemeinsamkeiten haben, aber auf unterschiedlichen Ebenen.
Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
Jan Philipp ist 35 geworden und ich werde 60.
Und wie sieht denn die Zusammenarbeit noch aus? Also wenn es noch eine Zusammenarbeit gibt?
Ja, die gibt es. Ja, ganz wichtig. Ja,
aber wie muss ich mir das vorstellen?
Also nicht auf den Social-Media-Kanälen, sondern dann auch im Garten, Mitarbeiterschulungen dann auch, Weiterbildungen auch. Wir tauschen uns auch sonst immer noch aus.
Ja, aber wie? Stellt er Fragen? Hat er Probleme? Und sagt, Mensch, mit Onkel Johannes kannst du mir helfen?
Ja, wir haben uns tatsächlich mal auch abseits getroffen, mal im Auto, mal so eine Stunde auf Frage-Antwort-Spiel. Sagt der Sommer, war das schon immer so oder wie läuft das oder die Jahresabschlüsse sind jetzt alle durch, da ist er jetzt auch bestens im Thema. Du hast immer so ein paar Restdinge, aber manchmal nerven dich auch Dinge oder du hast so ein paar Altlasten, ich will jetzt nicht sagen von Gästen, aber halt so Eigenheiten von Gästen, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat und sagt, sag mal, war das schon immer so? Hast du das auch so akzeptiert oder hast du das so gesehen? Also das sind wirklich persönliche Sachen dann auch und was uns ganz wichtig ist, ist, dass der Zusammenhalt, den wir zwei sowieso haben, dass der Spirit auch in die Mitarbeiter übergeht und zwar nicht nur in die Mitarbeiter vom Söringhof und nicht nur die Mitarbeiter im Genussshop, sondern zusammen. Und das funktioniert sehr gut und das wollen wir auch hochleben lassen. Ich glaube, nach außen haben wir auch sehr gut kommuniziert, dass eine Übergabe auch friedlich verlaufen kann und dass es gewinnbringend für beide Seiten ist. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wo uns vielleicht auch einige beneiden, dass sie gesagt haben, ey, das haben die wirklich geil gemacht. Und ich muss auch sagen, toi, 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 bin sehr froh, dass wir es so hingekriegt haben.
Zwei Fragen. Also eine ist eher eine Bestätigung und natürlich muss das nicht mit Streit verlaufen. Ihr seid ja auch nicht miteinander verwandt. Mhm. Oder seid ihr miteinander verwandt? Nee. Heimlich? So ein bisschen?
Nein.
Das wäre nicht meine Frage. Als du die Entscheidung getroffen hast, warst du finanziell so aufgestellt, dass du noch hättest arbeiten müssen oder dass du sagen kannst, nee, wenn ich mich zusammenreiße und jetzt nicht durchdrehe, bin ich eigentlich versorgt, wenn ich ein Lebensalter bis zu 80, 85 erreiche?
Geile Frage, weil das kam ganz oft auf, von Freunden auch oder so aus dem näheren Umkreis. Und ich sage mal, kaufmännisch hätte man das anders lösen können. Mhm. Cleverer, sage ich jetzt vielleicht mal. Mhm. Mir war es wichtig, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe.
Ja.
Und ich sage immer so ein bisschen salopp, ich brauche kein Porsche zum Leben. Und mir ist die innere Zufriedenheit wichtiger als nachher das, was irgendwie auf dem Konto steht. Natürlich muss man eine gewisse Gelassenheit auch haben und sagen, pass auf, ich gehe jetzt nach 23 Jahren hier raus und bin hochverschuldet. Ne? Man muss sich das auch leisten können. Mhm. Aber ich habe auch gesagt, ich will die nächsten 20, 30 Jahre weiterarbeiten. Also nicht, weil ich muss, sondern weil ich gerne möchte. Mhm. Muss natürlich auch ein bisschen, klar, logisch. Mhm. Möchte meinen Standard auch nicht ganz verlieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass da der brutale Druck dahinter ist und ich habe mich nie groß verschuldet. Ich habe immer Stück für Stück gemacht. Ich bin so, da ist die schwäbische Sparsamkeit dann auch da, wobei ich überhaupt nicht knausrig bin. Genau im Gegenteil. Ja, also ich gebe,
das kann ich bestätigen.
Ich gebe gerne aus, aber ich brauche dann auch wochenlang fast nichts.
Ja.
Ja. Und das liebe ich daran auch. Also wenn ich müsste, ja schon, könnte ich mich reduzieren.
Ja, es ist ja schon eine große. Ich bewundere das sehr, weil ich mich auch gerade in so einem Denkprozess befinde, über Zeitpunkte nachzudenken. Mhm. Nicht des kompletten Aufhörens, aber schon auch um den Zeitpunkt der Veränderung. Also wie weit will man an was festhalten, einfach nur, weil es Gott gegeben ist? Oder wie weit sagt man, hey, es ist vielleicht einfach jetzt eine gute Zeit, weil man eben kann, weil man noch die Flexibilität im Kopf hat, weil man noch die Flexibilität auch hat, die Lebensumstände anzupassen und so weiter. Weil das denke ich manchmal, wenn ich auf Kochveranstaltungen bin und dann sind da die alten Recken und haben noch ihre Kochjacken an und laufen da noch rum und hängen an ihren Läden bis hin zur, also die werden ja sozusagen da in die Kiste getragen aus den Läden raus. Und manchmal wäre das auch gut, wenn sie schon 5 Jahre zuvor in die Kiste gegangen wären. Und das meine ich jetzt ein bisschen sarkastisch, aber weil natürlich manche Leistungen nicht mehr abrufbar sind. Oder andere Leute fühlen sich halt noch genötigt, Dinge zu machen, die schlussendlich für eine vorgeschriebene Unterbringung unter Staatsversorgung sorgen.
Aber so. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten vor einem Jahr, glaub mal, telefoniert und da hast du mich gefragt, sag mal, wie ist denn das für dich jetzt, wo du so aufhörst, du hast ja auch was aufgegeben.
Ja.
Und da hatte ich gesagt, ich habe nichts aufgegeben, ich habe was gewonnen. Und ich habe an Jan Philipp etwas abgegeben, wo ich weiß, für die Gäste ist es ein Gewinn. Aus meiner Sicht daraus, ich habe auch gewonnen, weil ich konnte loslassen. Und ich habe aber auch was ganz Neues gewonnen. Nachdem ich viele Freunde auch gefragt habe, sag mal, was machst du jetzt genau weiter? Erklär es mir mal ganz genau. Mhm. Was machst du jetzt weiter? Und da habe ich denen so ein paar Sachen gesagt und gesagt,
lass uns dran teilhaben.
Ach so, was du gerade so machst. Ach so, ja, der Genussshop in Kaitum oder die Sylter Manufaktur,
ja.
Die habe ich ja 2013 damals mit Selina zusammen gegründet und die lief für mich ja immer so nebenbei. Also sie war vorne das Herz, ich war hinten der Motor. Mhm. Ich war halt immer wieder da und habe geschoben und sie war aber vorne die es präsentiert hat und gemacht hat. Das hat sich weiterentwickelt und das hat sich zu einem wunderbaren Konzept entwickelt. Das ist ja nicht Restaurant, das ist nicht Feinkostgeschäft, das ist ein Genussshop. Mhm. Kings Lieblingsprodukte gibt es da, viele selber hergestellt, aber dann eben auch Portwein, Madeira, Armagnac, meine Lieblingsprodukte und vieles mehr. Und dann ist daraus auch ein Online-Shop entstanden, den ich mit Lars Ammer dann, der hier in Hamburg sitzt, zusammen betreibe und damit machen wir alles, was mit Handel zu tun hat. Das ist also so das zweite Bein. Und das dritte Bein ist seit letztem Jahr ein Pop-Up-Store. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Immobilie anmieten konnte auf Sylt, keine 200 Meter weg von meinem Hauptplatz. Und das ist eine Räumlichkeit, zauberhaft, zuckersüß, wirklich war so ein altes Häuschen ist das. Und da mache ich alle 3 Monate was anderes. Da mache ich 3 Monate lang, habe ich Pop-Up-Port gemacht, 1000 Flaschen Portwein habe ich da reingestellt und habe Portwein-Seminare, Portwein-Tastings, Portwein-Schulungen gemacht, eben auch Portwein verkauft, kistenweise. Jetzt habe ich 3 Monate lang Hering Berlin, Stephanie Hering, das Porzellan habe ich 2004 habe ich da mit dem Söringhof angefangen, Stück für Stück mit 6 Tellern. Damals hat der Teller schon 170 Euro gekostet oder so. Haben alle gesagt, hier King, hast einen Schatten. Ja, mit 6 Tellern und damit sind wir durch den Abendservice gekommen. Tisch 7 abräumen, ich brauche die Teller wieder schnell spülen. Ja, irgendein spezielles Gericht hatten wir da drin. Und die Stephanie Hering, die ist auch in den 20 Jahren gewachsen, ist heute eine unglaubliche Persönlichkeit, international bekannt. Und dieses Porzellan habe ich jetzt eben 3 Monate in meinem Pop-Up-Store drin und habe da quasi ein Ladengeschäft. Jetzt kommt Robbenberg in 3 Monate.
Aber mit Schnappermentalität oder...
Nix da Schnappermentalität. Nee,
ist mir schon klar.
Pop-up bedeutet ja nicht per se Schnapper. Pop-up bedeutet ja nicht per se Schnapper.
Aber da ist es eben so, das sind ja Dinge, mit denen ich 20 Jahre auch gewachsen bin. Ja. Mit Robin Berkin arbeite ich seit 1993.
Erklär mal für die Zuhörer, was das ist.
Ja, Robin Berkin, das ist Weltmarktführer in Tischkultur, was Silber betrifft. Aha. Besteck, Champagnerkelche, Martini-Kelche, Butterschalen, Kerzenleuchter. Also wirklich das Beste vom Feinsten.
Problemlösung für den Alltag.
Ja, aber halt in dem Handwerk, Robin Berkin gibt es seit 1800, schieß mich tot, in 5. Generation. Das ist nichts Weichgeduschtes. Ja. Das ist sicherlich nur für eine bestimmte Schicht, die sich dann eben auch leisten kann. Aber das ist für mich etwas Werthaltiges. Also nicht nur monetär, sondern einfach, da steckt ein Handwerk dahinter, was über Jahrhunderte hinweg sich geprägt und gefestigt hat, die mit Materialien, das sind ja Naturmaterialien, die so verarbeiten, dass sie generationsübergreifend auch da sind. Und das ist für mich etwas Sinnhaftes. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich das, also meine Leidenschaft, die aber viele Menschen auf legale Art und Weise auch abhängig gemacht von Hering Berlin, von Robbe und Berkin, weil sie es bei mir kennengelernt haben, dass ich das jetzt einfach mal so alle 3 Monate präsentieren kann, immer etwas anderes. Damit kann ich so ein bisschen meine Lust auch ausleben, die ich da eben auch habe, die ich im Laufe dieser Jahrzehnte in der Gastronomie mir auch angeeignet habe und kann andere aber daran teilhaben lassen. Schon gut.
Das ist ja nicht nur Jan Philipp, der das Zepter dort schwingt, da ist ja auch Bärbel Ring mit am Start. Oh. Welche Rolle spielt sie?
Ja, Bärbel. Ach, Bärbel ist Bärbel Ring, das ist, ich sag immer Ringerlingerling und King, ja genau.
Das gefällt, Bärbel mir, ist gefällt eine, mir sehr gut.
Bärbel hat als Service-Mitarbeiterin ganz normal im Söringhof angefangen, hat sich dann einfach Stück für Stück weiter nach oben gearbeitet und hat eine Affinität dafür entwickelt. Sie ist echt eine Marke, ist eine Type. Ja, und ich glaube, sie hat Sozialpädagogik oder sowas mal studiert. Und ist immer ein bisschen verballert, auf ihre Art und Weise. Aber sie hat eine Weinaffinität, nicht belehrend, nicht so lehrerhaft oder sonst irgendwas, sondern sie hat da so eine Lust, so eine Freude dran. Und die kann sie auch perfekt weitergeben. An ihre Mitarbeiter, aber auch sie kann Gäste richtig überraschen.
Freude drückst du irgendwie aus jeder Pore aus, wenn ich dich so sehe.
Nee, aber Bärbel ist... Ich kenne sie jetzt 13 Jahre. Das ist so schön, wenn du Menschen um dich drumherum hast, wo du auch siehst, dass die damit happy sind, dass sie glücklich sind, dass die sich was geschaffen haben. Ich habe mit ein bisschen die Basis bereitet, aber gemacht hat sie es als Person, als Persönlichkeit. Jan Philipp auch. Und es gibt mehrere Mitarbeiter dann auch. Das sind natürlich die zwei herausragenden, sage ich jetzt mal, die auch die Führung vom Söringhof übernommen haben. Aber Bärbel ist echt eine geile Type.
Bist du da mal essen gewesen, Tim?
Bitte?
Hast du eine kulinarische Erfahrung dort sammeln können?
Gott sei Dank ja und leider auch. das ist immer so, es gibt Esserfahrungen bei mir, die mache ich gerne. Und dann gibt es Esserfahrungen, positiv beides, die mache ich gerne und hasse sie im selben Moment.
Weil du was gemeint hast?
Weil ich mich verliebe ins Essen, weil ich dann wirklich den Geschmack liebe und weil ich genau die Handschrift liebe. Und dann ist halt nichts Vergleichbares mehr in meiner Nähe. Das ist, was ich manchmal auf Reisen erlebe, wenn ich Originalprodukte kennenlerne, die in einer Art mich begeistern. Das ist ein banales Beispiel, ist immer für mich so ein bisschen... Sushi in Japan und Sushi in Deutschland sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist, kannst du drehen und wenden, wie du willst. In Düsseldorf gibt's wirklich ein, zwei Leute, die diese perfekte Kombination aus Reis, Menge und Fisch und Streiche, also und ein bisschen Aromatik wirklich beherrschen. Gibt natürlich auch ähnliche. In Berlin gibt's auch ein, zwei gute Dinge. Duck macht das sehr modern, sehr fresh. Aber richtig geil. Sushi habe ich, muss ich ehrlich sagen, so in dieser einzigartigen Perfektion, dieses Nichts, habe ich nur in Japan gegessen. Das heißt, ich esse hier gerne Sushi, aber die totale Endbefriedigung habe ich nur noch in Japan. Und bei Johannes ist es ähnlich, er hat einen ganz glasklaren, jodig, kräuterigen, sehr frischen Geschmack. In meinen Augen einer der wenigen Köche, der nicht süß-sauer kocht. Sondern zwar sauer kocht, aber eben nicht unangenehm, sondern da ist aber eben nicht diese Ketchup-Mentalität, also erst eine süße Andeutung, um hinten eine scharfe Säure nachzuballern, egal in was für ein Essen du hast, sondern er hat eher eine salzige Küche. Eine kräuterige, salzige, jodige, frische Küche. Ja. Und ich kann nur die Qualität von Johannes und nochmal jetzt auch Jan Philipp, die haben ja eine Zeit lang auch miteinander gearbeitet und deshalb, ich habe leider Jan Philipp solo noch nicht gegessen, aber ich bin mir 100%ig sicher, dass was die Erfahrungen sind und das, was die da gemeinsam auf die Beine gestellt haben, dass das dem wirklich auch im Nichts nachsteht. Aber ich habe mich in das Essen von und vor allem in das Leichte miteinander sehr, sehr verliebt, denn es ist ein Laden, der dich atmen lässt. Es ist eine Atmosphäre, die dich atmen lässt. Es ist das, du fährst nach Sylt, du riechst Sylt, du hast Bedürfnisse, das ist dieser Moment, du fährst an die Küste und denkst so, Fischbrötchen, weißt du, oder jetzt lustigerweise trinke ich kein Bier, aber jedes Mal, wenn ich nach Sylt fahre, habe ich Lust auf ein frisch gezapftes Pilz. Okay. Ich weiß nicht warum, aber das ist so da. Und Johannes gibt dir all das. Der gibt dir den Nerz, den Friesennerz, der gibt dir die Gummistiefel, der gibt dir das Watt, der gibt dir das Lamm, der gibt dir das Algenzeug da, was man essen kann.
Ah, die Salzwiesenkräuter.
So Salzwiesenkräuter.
Richtige Zeit jetzt.
Der gibt dir den besten Fisch, den du dir vorstellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt von der Insel kommt. Wahrscheinlich lässt er ihn auch vom Atlantik aus einfliegen.
Nee, nicht aber, mehr.
Aus Dänemark.
Dänemark. Ja. Aber er ist so brillant. Aha. Und er hat halt die Fähigkeit, ich bin totaler Bewunderer, ich bin ein bisschen ein anderer Typ, aber ich wünschte mir, ein bisschen was von Johannes zu haben, weil Johannes ist absolut uneitel dem Produkt gegenüber. Ja. Und das ist das, was ich ganz selten esse, ganz, ganz, ganz selten. Uneitel bedeutet keine Pseudokreativität, die zwar für die Speisekarte spannend ist, aber eine Demut und ein Begehren, dieses Produkt so perfekt wie möglich auf den Teller zu bringen, mit vermeintlich wenig. Das ist das, was eine und das ist eine Stilistik, die gibt's wenig in Deutschland.
Du bist Fan.
Ich bin totaler Fan. So, ich bin auch totaler Fan in ganz vielen Dingen. Ich hätte Lust, das Mikro jetzt auszumachen, weil diese Begeisterung eben auch, und das finde ich toll, jemand, der nicht an was festhält, jemand, der nicht an Erfolg festhält, jemand, der sagt, es ist an der Zeit, ich gehe. Jemand, der sich gedanklich damit auseinandersetzt und nicht fatalistisch, destruktiv erstmal alles kaputt haut, was er aufgebaut hat, um dann irgendwie aus der Not raus, aus dem Zwang, aus dem Druck, was Neues zu machen. Also ich lasse alles hinter mir. Nein, wahnsinnig smart. Und der Genussjob war auch schon zu aktiven Zeiten wirklich ganz besonders. Daran ist eine neue Leidenschaft zu machen. Johannes ist, glaube ich, mit Abstand der Portwein-Experte Madeira in Deutschland, weiß ich auf sicher, auf ganz sicher.
Da hat er ja schon mal einen großen Stein bei dir im Brett.
Damit hat er einen großen, daher ist ja auch die Leidenschaft. Er ist mein Dealer. So, ich rufe bei Johannes ein, zwei Mal im Jahr an und sag, es ist wieder soweit, ich brauche mal ein Sammelsurium.
Ist gut.
Dann packt er mir das zusammen, dann geht er, manchmal gibt's ein kleines Fläschchen aus dem Privatkeller, also da, wo du wirklich sagst, kommst du nicht mehr ran. Und er hat die Großzügigkeit zu teilen. Das ist, viele wollen nur haben, aber er teilt wahnsinnig gerne.
Wahrscheinlich die neuen Geschwister-Mentalität.
Er schreibt immer einen ganz zauberhaften, kleinen, schnellen Brief dazu, welche Flasche, wann ich wie, wo trinken sollte. Er empfiehlt auch, die eine Flasche jetzt mal zu trinken und dann die andere wegzupacken. Das ist mir leider noch nie gelungen, damit ich den Quervergleich mal habe. Also eine 10 Jahre für die
Badewanne.
Später. Bitte?
Einen für die Badewanne.
Er sagt mal schnell auf die schnelle Nummer, dass man dieses Gefühl ganz besondere. Da sind ganz viele liebevolle Dinge drin. Und lustigerweise, das ist halt privat von mir bestellt bei Johannes. Dann sagt er mal, er schickt mir die Rechnung zu. Das macht er dann auch. Ich gebe die nur monatelang nicht ab. Und wirklich, bei Johannes bin ich ist der einzige Mensch, wo ich überhaupt kein Zahlungsziel habe.
Und normal, du oder weil er es nicht gibt?
Nein, weil ich einfach immer vergesse, das Ding an die Buchhaltung weiterzugeben.
Ah, okay. Und ist er dir viel schuldig, Johannes?
Nee, ich bin gar nicht schuldig.
Nee, alles gut.
Aber ich sag mal so, für den Zeitraum von Bestellung oder von Lieferung, bis ich dann endlich bezahlt habe, kannst du auch mit dem Geld spekulieren. Ja, das kannst du schon machen.
Kannst
das
du schon mal fünf WhatsApp schicken. Okay, ja,
kannst du. So, und das ist eben halt das, was mich total begeistert. Mit 54, und das ist, der Söhringhof ist nicht irgendeine Adresse. Das ist eine Institution. Das ist das, was auch, Gott sei Dank, wird es ja sehr wertgeschätzt. Mentor des Jahres. Die Auszeichnung habe ich noch nie gehört.
Ja.
Noch nie gehört. Das ist eine Auszeichnung, die musst du erfinden für Menschen wie Johannes King. Das ist so einer. Der wird nicht ausgezeichnet in einer Kategorie, die schon ewig existiert, sondern der erarbeitet Kategorien. Und das macht es so geil. Also offensichtlich bin ich Fan. Offensichtlich.
Vielen Dank. Wieso kriegst du die Flasche
nicht auf? Weil ich Schulden bei dir habe. Ich glaube, ich habe gerade.
Soll ich's machen?
Ja, bitte. Wir haben einen Champagner jetzt für Johannes natürlich kommen lassen. Und für mich, Tim, trinkt nach wie vor nicht. Finde ich gut.
Ich auch nur ganz wenig.
Ja, heute ganz wenig. Hast du in deinem Waffenschrank Zepter stehen, die schon zur Übergabe bereit sind, Tim? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, das wird irgendwann mal passieren?
Die Bollerei.
Mhm.
Deshalb wäre das für mich so eine der ganz großen Fragen. Mhm. Hättest du diesen Wandel auch vollzogen, wenn du jemanden wie Jan-Philipp Berner nicht hättest?
Also wäre
es dir gelungen?
Nee, es wäre gar nicht gegangen. Aber ich finde das total spannend, was du gerade sagst. Weil ich sage immer wieder, alles hat so seine Zeit.
Ja.
Und du hast auch vorher schon gesagt, du kennst viele Kollegen, die hätten mal ihre Kochjacke ausziehen sollen, weil es ist gar nicht mehr glaubwürdig, was die eigentlich machen. Die ziehen die an für einen Fototermin und sonst was. Und das finde ich eigentlich schade.
Ja.
Und ich glaube, den Punkt zu finden, wo man selber mit sich im Reinen ist und sagt, weißt du was, alles hat seine Zeit, ich gebe das jetzt ab, bevor es kippt. Für dich kippt es gerade innerlich so. Ja. So hört sich das auch gerade an.
Absolut.
Und man sieht es aber bisher in keinem Fall, sondern es ist, das bist du als wandelnde Figur auch mit deinen Launen. Deine Launen gehören ja auch zu dir. Und du kannst ja manchmal so rotzig sein, aber du kannst ja auch ein Charmeur sein. Und weißt du, du kannst auch manchmal so präzise sein.
Aber ist ja gerade nicht da, der Charmeur ist nicht da.
Ja, das ist
das Rotzige
und Launige. Aber vielleicht ist das auch die Vorstufe davon, dass du sagst, weißt du was, ich muss was ändern.
Genau.
Ja.
Aber deshalb höre ich, also ich bin genau an dem Punkt, ich bin eigentlich auf dem Zenit meines Erfolges.
Mhm.
Ohne das jetzt als arrogante Aussage verstehen zu lassen. Ich mache gerade ganz viel, aber ich denke über wahnsinnig viele Dinge nach und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt wirklich noch Leistung zeigen kann. Aber ich spüre auch, dass ich sage, aber ist es auch gut, weil irgendwie freue ich mich auch an dem, was nachkommt. Also speziell die Bollerei. ist mein Traum davon, dass ich dieses Wort, deshalb finde ich das Wort Mentor so schön. Ich möchte ein Mentor für die Atmosphärik sein, ein Mentor, dass das Schiff weiter ein wohliges Welcome hat. Inhaltlich gesehen würde ich sehr gerne jetzt an meine Mitarbeiter abgeben. So, jetzt gibt es nicht die eine Person, es ist ein Riesenladen. Und der Laden wird nicht ausschließlich über Kulinarik definiert, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk. Und mein großes Ziel ist in den nächsten 2-3 Jahren genau das Gleiche, eine Atmosphäre herzustellen, dass ich den Laden verlasse, dass ich eine Führungsebene mit einem sehr schönen Unterbau habe. Ich pack das nicht so auf eine einzige Person. Mein Wunsch ist, dass das Team in der Lage ist, die Mannschaft mit Führungskräften natürlich, dieses Ding für sich so anzunehmen, dass sie verstehen, es ist ihres. Ich habe mal vielleicht die Steine übereinander gestellt, aber es ist an der Zeit, mal eine neue Tapete zu machen. Es ist an der Zeit, mal einen frischen, also wir sind frisch. Aber es ist mal eine Zeit, nach Tim Melzer zu machen. Mhm. Und genauso wie Johannes das sagt, ich wäre sehr gerne als Beobachter dabei. Nicht als Ratgeber, nicht als Veränderer, nicht als jemand, so haben wir das nicht gemacht, sondern einfach eigentlich als Beobachter, weil ich finde, dass ich da was sehr Schönes geschaffen habe, was es verdient, auch weiterzuleben, wenn ich mal in den Sack hau.
Aber ist Beobachter nicht auch gleichzeitig eine Instanz des Drucks für die das Zepter übernommen haben?
Deshalb sage ich ja, ich will das liebevoll beobachten. Mhm, okay. Ich habe kein nicht.
Oh, wie sieht das, wie
da wollte ich mir mal angucken, wie das jetzt so geht.
Ja gut, aber du ziehst ja keine Brille und keinen Hut auf, um beim Beobachten nicht entdeckt zu werden.
Das wünsche ich mir. Ja? Ich wünsche mir die Penisnase. Also weißt du, die Brille mit dem Penis und dem Schnauzer.
Ich weiß, danke, dass du mir
Aber
Tims Penisnase.
Aber ohne, dass ich da in der Masse auffalle. Aber es ist, das bin ich richtig interessiert. Es ist genau die Phase, in der ich bin. Die Bullerei ist richtig toll. Das ist wie ein Hotel. Auch. Das ist wie das Ding bei dir. Das ist ein Gesamtangebot, was wir da geschaffen haben. Und ich denke, das ist toll. Und das habe ich auch toll gemacht. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber ich will nicht dazu zu den Leuten gehören, die da irgendwann am Tresen sitzen und nicht loslassen können, weil sie eigentlich in irgendeine Art der Weise in einen Routine-Modus reinkommen und eigentlich nur noch so, ja, mach ich, sondern es fühlt sich so schön an. Und dieser Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Da hängt ganz viel dran.
Ein bisschen Wahrheit dran. Leider weiß man nicht immer, wenn es am schönsten ist. Und ich spüre, für mich ist es jetzt am schönsten.
Aber du hast das vorher nochmal so betont, dass du sagst, du möchtest, dass dein Team das macht, dass dein Team das lebt, dass du eigentlich so ein stiller Beobachter bist. Ich glaube, dieses Loslassen ist, dass ein Team das selber machen darf, weil sie werden auch Dinge anders machen, wie es du vielleicht gedacht hast, aber sie machen es eigenständig.
Ja.
Ansonsten musst du immer vorgeben und kontrollieren und korrigieren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Sondern du möchtest ja, dass es lebt.
Richtig.
Dass es eigenständig
ist. Richtig.
Und da muss man manchmal auch Fehler zulassen. Klar, man möchte keine Fehler an den Gästen.
Ich liebe Fehler.
Ja, man möchte keine Fehler an den Gästen natürlich machen.
Die liebe ich nicht.
Und das ist aber so ein Prozess auch, wo man, glaube ich, auch den Rücken frei haben muss. Ich hätte vorher noch ganz kurz gesagt, ich bin gefragt worden, was machst du denn jetzt hinterher? Und ich habe gesagt, ich binde mir nichts Neues an die Backe. Ich brauche nichts Neues. Mhm. Das, was ich habe, aber das reicht doch nicht. Doch, mir reicht's. Und ich war so glücklich, dass ich alles abgelehnt habe, aber wirklich alles, was auch nur im Ansatz nach Arbeit gerochen hat. Mhm. Alle haben jetzt gedacht, der King ist aus dem Söringhof raus, jetzt kann der hier Kochkurs, jetzt kann er hier zu der Veranstaltung, kann er dies machen, kann ein Restaurantkonzept beraten und. Ich habe gesagt, nix, ich mache überhaupt gar nichts. Ich möchte mir erstmal Luft verschaffen, dass ich erstmal den Rücken frei habe. Und wenn in 1, 2, 3 Jahren Dinge kommen, die ich möchte, dann werde ich die machen.
Ja.
Aber
das ist identisch.
Bei dir höre ich gerade so ein bisschen raus, dass du auf der einen Seite natürlich, ja, du hast auch Riesendruck, Verantwortung, ja, mit Kitchen Impossible, wo du selber für dich auch sagst, puh, jetzt wird's Zeit irgendwie. Und dann mit der Bullerei, da hast du echt ein Riesenobjekt auch und ein geiles Objekt, da hängt viel Herzblut auch bei dir drin. Bei dir hängt überall Herzblut drin. Ja. Aber dass man auch Sachen dann nachher abgibt, weggibt, so, ohne dass man schon wieder die nächsten drei Sachen von hinten hat.
Ja, aber das ist exakt die Phase. Ja. Ich bereite nichts vor, was kommt, bin genau da. Ich jeden Tag habe ich eine Idee auf dem Tisch und jetzt heute habe ich gehört, dass an einer sehr schönen Straße in Winterhude eine Eisdiele frei wird. Mhm. Und ich dachte so, in dem Moment so, oh, Eisdiele. Weil meine Vision ist eine Eisdiele mit drei Eissorten. So einmal nur eine Vanille, Schoko, Erdbeer, die gute alte Fürst-Pückler-Rolle in richtig geil. So, den Gegentrend zu der viel für Überangebot. So, und dann einfach sich so den Arsch wund, bis du das beste Vanilleeis hast und da sollen die Schlange stehen, weil ich nur Vanilleeis mache. Mehr nicht. Also einfach ganz simpel.
Glaubst du, dass das heute wirklich noch funktionieren würde?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe die Idee. Ich pack das ja. Ich habe meine Mitarbeiter, die mit mir normalerweise Projekte auch besprechen, haben die ganz klare Ansage, mich zu ignorieren.
Mhm. In welchem Moment?
In jedem Moment, sobald ich wieder mit neuer Scheiße ankomme.
Ah, okay.
So, das ist irgendwie, also gerade habe ich habe vorhin gerade jemanden gefragt, und hast du dich schon drum gekümmert? Und er, ja, ach so, das sollte ich. Und ich sehe in seinem Gesichtsausdruck, dass er es einfach mit Absicht nicht gemacht hat, weil er sagt, vielleicht vergisst er es, der Alte, das auch wieder. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mit meinem Kühnchef drüber gesprochen, vor drei Tagen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich würde gerne, weil ich weiß ja nicht, wie ich wirklich bin. Und ich weiß auch nicht wirklich, wie ich zu euch bin oder was ich bei euch auslöse oder was. Ich kann nur sagen, ich selber habe überhaupt kein Problem loszulassen. Und zwar, wenn ich umziehe, zwei Tüten, alles andere kann ich stehen lassen. Nichts, also alles bedeutet mir gar nichts. Was mir aber was bedeutet, ist Menschen, das bedeutet, und das Geschichten erzählen bedeutet mir wirklich viel. Und da habe ich dem angeboten, dass ich, was haben wir jetzt, in wie vielen?
9.
Juni. Den 9. zum 15. Juni alles abgebe und einfach verschwinde.
In der Bullerei.
Dass ich einfach sage, und ihr habt keine Ahnung, ich verschwinde ja nicht aus dem Leben, ich bleibe in Hamburg, aber ich lasse euch in Ruhe. Ich lasse euch komplett in Ruhe. Und ihr müsst keine Sorgen haben, weil ein Jahr lang wird die Bullerei auch jeden Fehler verkraften. Dann werde ich eine Zahl bekommen und wenn die alarmierend ist, dann muss ich mal kurz gucken, woran es liegt. Aber ich will keine Protokolle, ich will nicht wissen, was es ist. Ich werde kein Instagram, ich werde nichts. Und ich vertraue mir da sehr. Ich glaube, das könnte ich sogar.
Und wirst du es tun? Oder anders gefragt, warum hast du zum Anfang des Jahres, jetzt stand sie erst in der Presse, die Bullerei sozusagen, du hast dich von deinem ehemaligen Partner gelöst. Ist das auch ein bisschen der Plan gewesen?
Das ist der Plan.
Okay.
Der Plan ist schon lange in mir drin, dass ich den Laden an die Mitarbeiter abgebe. Das ist der Plan. Mein Plan ist, dass ich ein Arbeitsumfeld schaffe. Das ist meine Kunst. Das kann nicht. Also ich darf das machen. Ich kann ein Unternehmen schaffen, an dem ich nicht partizipieren muss. Das bedeutet, das ist in der heutigen Zeit eine richtig große Herausforderung. Aber ich muss im Alter ja mein Vermögen nicht mehren, sondern was ich machen muss, ist, also ich möchte gerne eben nochmal mentorisch arbeiten.
Und Wert schaffen.
Und einen Wert schaffen. Und vielleicht ist ein gesellschaftlicher Wert. Vielleicht sind wir ein Prototyp dafür, wie intelligente, mitarbeiterorientierte, inhabergeführte Unternehmensstruktur aussehen kann.
Auf der einen Seite
und
auf der
anderen. Alle Leute sagen immer, du musst wachsen als Unternehmer. Das ist, ich stelle das ständig in Frage. Ist denn immer Wachstum die einzige Antwort? Ich sehe das nicht so. Ich sehe Veränderung als Struktur eines Unternehmens. Das finde ich ganz wichtig. Aber Wachstum nicht unbedingt. Und wir wissen alle, wie schwer das ist, intelligente Arbeitsplätze zu schaffen, die erwachsenen Menschen ein richtiges Leben im Rahmen einer Familie als Alleinverdiener, in Anführungszeichen Alleinverdienende, wirklich herzustellen. Ohne große Risikoprägung und mit der Fähigkeit, auch fürs Alter noch vorzusorgen. Denn die Generation jetzt, in meinen Augen, hat ja nicht das große Glück, oder ich ja auch nicht als selbstständiger Unternehmer, meine Rente sind 128 Euro. Das ist das, was ich bekomme, wenn ich zur Rente gehe, weil ich nicht lang genug angestellt war. So, ich bin halt früh in die Selbstständigkeit. Dafür muss ich natürlich auf eine Art und Weise vorsorgen. Das Rentensystem wird ja für die Mitarbeiter gar keine Rolle mehr spielen.
Ja.
Und ich werde in da, wo das relevant wird, werde ich wahrscheinlich auch keine Präsenz mehr haben. Aber warum kann ich es nicht vielleicht schaffen, Menschen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Fertigkeiten, mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Kreativität, mit allem, was gerade so da im Raum ist, ein Spielfeld zur Verfügung stellen, auf dem uns das gemeinsam gelingt. Ich bin weg, aber ich bin ja sozusagen da, das zu schaffen.
Glaubst du, deine Mitarbeitenden glauben dir das?
Ich glaube, sie verstehen es noch gar nicht.
Weil sie es nicht fassen können.
Es ist unglaubwürdig und es ist, ja.
Weil was glaubst du, wie lange hat es bei dir gedauert, dass sowohl Bärbel als auch Jan Philipp gemerkt haben, der King meint's ernst?
Ja, nee, das haben die relativ schnell gemerkt, weil wir sehr, sehr offen darüber gesprochen haben. Aber ich wollte gerade einen anderen Punkt anfügen. Dinge ändern sich ja. Und Work-Life-Balance und Konsorten heute in aller Munde. Und Corona hat uns vielleicht sogar ein bisschen geholfen, uns wach zu küssen und zu sagen, wir können alles machen, was wir wollen. Wir müssen es nur richtig kommunizieren. Mhm. Und wenn wir es den Gästen und den Mitarbeitern richtig kommunizieren, egal ob die eine 3-Tage-Woche arbeiten wollen, eine 7-Tage-Woche arbeiten wollen, wie auch immer, dann ist fast alles machbar. Und ich glaube, man muss Dinge heute aufbrechen. Alles ist möglich.
Ja.
Wir müssen es nur richtig kommunizieren. Ja. Du musst es offen und auch ehrlich kommunizieren, auch als Unternehmer. Man kann auch mit Dingen sehr offen umgehen. Und manche Mitarbeiter wollen viel Verantwortung, andere wollen kaum Verantwortung. Die wollen zwar in ihrem Arbeitsumfeld Verantwortung übernehmen, aber nicht weiter darüber hinaus. Da ist nicht jeder für geschaffen. Mhm. Und wenn man denen jetzt aber die Möglichkeit bietet, jeder nach seinen Stärken auch, jetzt sind wir nicht immer bei Wünsch dir was, ja, oder jeder nach Laune und Tagesphase gerade so zu arbeiten, das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn man das gut kommuniziert insgesamt und offen damit umgeht, dann hat man alle Chancen, alle Möglichkeiten, dass beide Parteien, sowohl der loslässt, als auch die, die angreifen können, auch wollen, dass die eine gute Zukunft haben.
Ich frage mich gerade sowieso, ich erinnere mich, du bist damals mit deinem ehemaligen Partner Patrick Rütter angetreten mit einem Restaurant, was kein Konzept hatte. Ihr habt zwar den Preis für das beste Konzept bekommen, aber du sagst ja, ihr hattet kein Konzept. Aber eigentlich war die Bullerei doch schon immer ein Melting Pot des Zusammenkommens und der Unterhaltung. Also Konzerte, Partys oder wie du sagst, es wurde gefressen, gefickt, gefeiert.
Hab ich noch nie gesagt.
Doch, das hast du so in etwa so gesagt.
Ich habe noch nie gefressen gesagt.
Also dort ist schon alles passiert, was mit Unterhaltung zu tun hat. Im Prinzip hast du ja schon seit dem 13., 14. Jahr?
Ja, 14.
Schon vorgesorgt, diese Mannigfaltigkeit an Dingen, die in diesem Laden passieren können.
Ja.
Eigentlich war das vielleicht die Vision und das Konzept. Zu sagen, hier kann alles passieren, ja. Selbst wenn ich weg bin.
Ja, und mir ist gerade was aufgefallen, warum das so spannend ist warum ich das bei dir so bewundere. Ihr seid nicht verwandt. Ich finde das vielleicht sogar sehr viel spannender. Ich will auch nicht verkaufen, das ist ja das Krasse. Ich habe kein Interesse, die Bullerei zu verkaufen, außer bei dem richtigen Angebot.
was wäre denn ein richtiges Angebot? Einfach nur viel Kohle oder jemand, der eine Vision hat?
Ausschließlich viel Geld. Ausschließlich viel
Geld. Das glaube ich nicht.
Ausschließlich
das glaube ich
nicht. Sind dir keine
Ausschließlich
Nein, viel das Geld. Das glaube ich auch nicht.
Nein. Ausschließlich viel Geld.
Aber es ist interessant, wir werden demnächst hier Vater und Sohn zu Gast haben. Bin ich mal gespannt, was die darüber erzählen, was die Übernahme eines gastronomischen Betriebes angeht von einem, weil ich kann das, was du gerade sagst, total.
Ist das nicht spannend? Du hast ein wirtschaftlich gesund dastehendes Unternehmen und du bist noch mittendrin und du liebst jede Sekunde, die du da verbringst. Aber du kannst jetzt dich damit beschäftigen, zu sagen, für die Zeit danach. Und diese Zeit danach ist in dem Moment da, wenn du drüber nachdenkst. Das ist der spannende Punkt dahinter. Und jetzt ist nicht eine Person, die man das übergeben oder der übergeben will, sondern es ist ein Gesamtkonstrukt, was man da über. Und ich finde das wahnsinnig toll. Ich finde, das ist ein großes Geschenk und was Johannes da schon durchgezogen hat und was mir eigentlich ja auch gegeben ist, weil ich darf da mit einer gewissen Freiheit ran und ich werde noch bestimmt Punkte finden, wo ich sage, oh, das fühlt sich jetzt aber gar nicht gut an. Oder ich werde überrascht sein, wie viele Türen sich auf einmal für mich öffnen im Leben, um zu sagen, Mensch, das ist toll, das ist ein ganz großartiges Kapitel, bevor man in so einen Modus reinkommt, so, ihr habt keinen Bock mehr.
Ich finde, dass solche Generationsbetriebe grandios, also wie es jemand schafft, über Generationen hinweg etwas zu machen. In der heutigen Zeit ist das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig oder in vielen Bereichen nicht mehr ganz so wichtig. So ein Betrieb blüht 10 Jahre auf oder vielleicht auch 5, dann ist er auf einmal weg, keiner vermisst ihn. Ja, aber bei solchen Generationsbetrieben oder familienübergreifenden Betrieben, da ziehe ich jedes Mal den Hut, weil ich denke, boah, die müssen sich zusammenraufen, die müssen aber auch irgendwie Visionen haben. Da muss einer loslassen, der andere muss Gas geben, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie. Meine Kinder, du hast vorhin gerade gesagt, die sollen da selber entscheiden. Die haben alle nichts mit Gastronomie zu tun. Die essen und trinken aber auch sehr gerne, auch sehr bewusst. Habe ich manchmal gedacht, Mensch, Söringhof war ein Pachtobjekt, ne? Ich war Pächter.
Ja.
Und irgendwie war es auch geil, den Schlüsselbund zu nehmen und Jan Philipp den in die Hand zu geben, sag ich, Jan Philipp, jetzt ist es dein Haus. Also die ganzen rechtlichen Schritte, klar, alles erledigt. Aber irgendwie so rauszugehen, ich weiß nicht, ich bin da runtergelaufen, die Auffahrt runter, unten ins Auto, ich habe noch ein bisschen im Auto gesessen und hab gedacht, boah, wie geil ist das, jetzt wegzufahren. Also Eigentum verpflichtet natürlich auch irgendwie. Ja. Und ich weiß, dass es gibt viele Betriebe, die sind unverkäuflich. Also Eigentumsbetriebe, unverkäuflich. Kein Mensch will die haben. Die sind nichts wert, außer der blanke Boden. Aber alles andere, selbst den Abriss musst du noch bezahlen und den Schrott, den du wegfahren musst. Ja? Weil es gibt keinen Nachfolger dafür. Ja. Und dann wieder Generationsobjekte, wo ich sage, boah, was steckt da für Herzblut drin? Was steckt da auch für, ja, auch für eine Liebe nachher drin, dass man sagt, auf der einen Seite bist du verhaftet, auf der anderen Seite hast du aber auch Visionen. Und das, was du mit der Bullerei gerade gesagt hast, für mich klingt das viel mehr nach Vision als nach verhaftet.
Komplett. Also nochmal, ich bin total frei in meinen Überlegungen. Da ist kein Druck dahinter, da ist kein Zwang dahinter. Ich habe die Möglichkeit, darüber nachzudenken und mich damit zu beschäftigen. Ich überlege gerade, ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich wollte dich was fragen. Wenn du jetzt dahin gehst, wie ist das Gefühl?
Also, ich bin in letzter Zeit öfter da. Oder andersrum, ich habe mir letztes Jahr 4 Tische reserviert, Anfang Januar, und habe keinen einzigen davon wahrgenommen. Also ich habe mir für abends einen Tisch für 2 Personen reserviert.
Es gibt No-Show-Gebühren.
Ich habe sie rechtzeitig abgesagt. Also zweimal, weil ich gar nicht auf der Insel war, also ich konnte den Termin nicht wahrnehmen. Okay. Und zweimal, weil einfach nicht
die Stimmung war.
Nee, die richtige Partnerin am Start war, mit der ich hätte da hingehen wollen.
Ja.
Und ich bin aber trotzdem öfter dort. Ich bin viel Fahrradfahren gerade und morgens dann so zwischen 7 und 8 Uhr meistens hinten im Backoffice und trinken Saft und ein Croissant und dann schleiche ich manchmal auch so rum. Die Mitarbeiter sehen mich manchmal noch gar nicht, weil ich gehe zur Seitentür dann irgendwie rein. Und neulich saß ich mal im Foyer so fast 10 Minuten, hab da einfach so gesessen, hab den Söringhof so ein bisschen Revue passieren lassen. Da kamen Gäste die Treppe runter, die waren total überrascht, dass ich da gerade saß und haben auch gemerkt, dass ich da gerade irgendwie so ein bisschen versunken war. Mhm. Und haben gesagt, na, Sehnsucht nach dem Söringhof, sag ich, es ist ein besonderer Ort, den ich auch irgendwie mitgeschaffen habe, den alten abgerissenen, neuen gebaut. Und ich werde immer eine ganz hohe Affinität dazu haben, aber ich vermisse ihn nicht im negativen Sinn. Ja, es hängt Herzblut nach wie vor dran, aber es tut nicht weh. Und das ist so schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da hinkomme. Selbst wenn ich da nur mit der Fahrradhose nach oben gehe, einen Espresso trinke oder ein Croissant esse, mit Mitarbeitern so ein bisschen schnacke. Vorgestern war ich dort und Beate ist seit 17 Jahren da, arbeitet im Housekeeping. Beate ist 60 geworden. Ey, die hat eine Ausstrahlung, die rennt die Treppen hoch und runter, schleppt die Wäschesäcke. Ja, das ist Wahnsinn. Eine Frau mit 60, ey, die alle 3 Etagen hoch und runter. Und ich mag die so sehr. Ich habe die so in den Arm genommen und sage, ey, Beate, wie geht es dir? Und die hat sich auch so gefreut, ja, dass wir uns spontan getroffen haben. Das sind besondere Momente auch. Und das mag ich schon sehr. Das
ist ganz lustig. Ich hatte gerade einen Freund aus New York zu Besuch. Und hab denen meine Hood gezeigt, Pinneberg. Also hab so ein bisschen das gezeigt, wo ich eigentlich herkomme, weil irgendwie mag ich ihn sehr und ich möchte gerne, dass dieser Mensch mehr über mich weiß. Mhm. So mehr als einfach nur Laberei. Und warum?
So, jetzt hören wir dich. Nein, so hören wir dich nicht. So hören wir dich nicht. Wir dich sehr gut.
Okay. Ich möchte, dass dieser Mensch einfach mehr über mich erfährt, weil ich möchte, dass wir Freunde werden. Also so, das ist eine Bekanntschaft aus New York, ich sage jetzt Freunde, um das einfach. Aber ich möchte, dass der mehr Raum in meinem Leben hat, weil ich den wirklich wertschätze. Ist einfach so, ich habe den gerne in meiner Nähe. Und dann habe ich den Pinneberg gezeigt. Und ich bin seit Ewigkeit nicht mehr in Pinneberg gewesen und muss auch sagen, dass ich Pinneberg hat viele Vorteile, aber auch den einen oder anderen Nachteil. Die Fußgängerzone ist im Wesentlichen der größte Nachteil, also der Stadtkern. Und wir sind unter anderem an meiner ersten Jugendbude gewesen. Das ist so eine Dreier-Hochhaussiedlung, 7. Stock. Wie gesagt, ich war der junge Mann aus dem 7. Stock. Und die Tür stand auf, wir sind rein, Fahrstuhl hoch und haben bei meiner Wohnung geklingelt.
Ah, wirklich?
Ja, ja, bei meiner alten. Da hat niemand aufgemacht und dann haben wir uns da, sind wir noch hochgefahren und haben von oben über Pinneberg rübergeguckt, ja, im Drossheilweg war das. Sind dann wieder runtergefahren, dann sind wir ins Hotel Capolonio gefahren, das ist ein Hotel, da kochte der Marc Ostermann.
Ja, ist er nicht mehr da?
Doch, der kocht da, ja, ein großer Hoffmann-Schüler und auch Familienbetrieb. Und da habe ich halt mit 14 angefangen zu jobben in der Gastro. Und ich hatte ein ganz seltsames Gefühl, weil ich nicht an damals gedacht habe, sondern es war immer noch hier und jetzt. Mhm. Ich habe mir das so versucht zu erklären, dass das so, das ist so sehr ich, das ist so sehr ein Teil meiner persönlichen DNA, deshalb lebt das weiter. Das war nicht, ich bin an alte Wirkungsstätten zurückgegangen, um noch einmal zu gucken, wie das war. Es lebt weiter. Und so habe ich das Gefühl, wenn ich die Bollerei atme, wenn ich das, wenn ich mir die Bollerei vorstelle, das wird immer ein Teil meiner DNA sein. Und deshalb kann ich loslassen, weil ich keine Angst habe, sie zu verlieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was. Du hast keine Angst, was zu verlieren. Und Leute halten nur fest, wenn sie Angst davor haben, was zu verlieren. Ja. Und wenn man sagt, du wirst es ja nicht, es bleibt ja weiter in dir drin. Ich werde immer ein bisschen ein Geruchsmolekül in diesem Raum sein. Ich werde, egal wo ich war, also bedeutende Orte für mich, hinterlasse ich eine Spur. Und wenn sie nicht sichtbar ist, sie wird immer zu spüren sein. Und aber das finde ich geil.
Du sprichst ja viel über Vergangenheit. Ne?
Also, ja, weil ich gestern in Pinneberg war.
Ja, und Gegenwart dann eben auch.
Ja. Und Zukunft.
Im Moment gärt es wahnsinnig in mir, was Zukunft betrifft, aber auch so ein bisschen was Verantwortung betrifft. Irgendwie muss man in den letzten Jahren, oder das, was wir gemacht haben, können wir nicht mehr drehen. Das haben wir so gemacht. Und dann stellt sich für mich in letzter Zeit wirklich oft die Frage, was möchte ich in Zukunft vielleicht ein bisschen zurückgeben oder auch an mehr an Verantwortung übernehmen, gar nicht um eine Vorbildfunktion oder so zu haben, sondern es interessiert mich eigentlich, was möchte ich eigentlich nach vorne hin? Also das Paket, was ich mir aufgeladen habe, das ist ja da. Jetzt bin ich heute an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe mir ein bisschen Freiraum verschaffen, ich könnte doch das eine oder andere vielleicht doch noch zusätzlich machen, um einfach auch für die anderen oder anderen was abgeben ist falsch, nee.
Vielleicht zu geben, nur
ja,
zu geben.
Ja, zu geben so ein bisschen, also da geht's jetzt gar nicht karikative Dinge oder sowas. Ich meine einfach so, wie kann ich das, was ich die letzten Jahre gemacht habe und auch mit der Erfahrung vielleicht heute mit einsetzen, dass es andere vielleicht einen Tick leichter haben oder dass man eben auch sagt, pass auf, die brauchen die Fehler ja nicht auch erst einmal machen.
Welche Fehler meinst du?
Ich denke gerade ganz viel an kulinarische Verantwortung. Und
Nachhaltigkeit.
Ja, kulinarische Verantwortung, das ist so breit, das ist so ein ganz breites Feld ist das.
Ja.
Wir haben alle mit Gänsestopfleber gekocht und schieß mich tot und hin und her. Aber das ist mir zu wenig. Das ist so, dann ging es irgendwann los mit der regionalen Küche, dann ging es im Kreislauf der Natur, dann ist es heute aber eher so ein Punkt, wo ich sage, es muss ja auch eine Sinnhaftigkeit haben. Und wir wissen aber auch und wir erleben das ja auch nach und nach, dass wir einfach mit dem Thema Natur nicht endlos umgehen können, sondern wir müssen einfach gucken, wie kriegen wir Dinge reduziert und besser gemacht, dass wir länger davon haben oder dass die Generation, die heute an den Start geht, dass sie länger davon hat. Und wo können wir vielleicht auch ein Zeichen setzen, um zu sagen, Mensch, wir sind durchaus bereit, das nicht nur bereit, das mitzugehen, sondern wir sind bereit, da etwas dafür zu tun. Nicht erst, wenn wir in Zugzwang sind, ja, sondern vielleicht schon ein bisschen vorher. Und das interessiert mich gerade, wirklich, das brennt gerade in mir, wo ich sage, Scheiße. Und dann überlege ich oft, Mensch, was war mir alles falsch? Ja, haben wir noch Klarsichtfolie, haben wir noch Alufolie und all solche Dinge. Es sind so Kleinigkeiten, auch teilweise total banale Sachen. Und auf der anderen Seite, ich habe Enkelkinder, weißt du? Und dann denke ich, wie leben die in 30, 40, 50 Jahren? Und was passiert hier eigentlich auch gerade? Und ein Sohn von mir, der arbeitet in Naturwissenschaften, da geht es um Boden, Wasser, das ist so sein Spezial, sein Hauptgebiet. Und dann auch so, scheiße, ey, du. Und dann, eigentlich verbrauchen wir viel zu viel davon. Ja, also auf unnötige Art und Weise. Und ich suche da gerade so einen Punkt für mich auch zu finden, wie ich mich da wohlfühle und was kann ich dafür tun.
Mhm. Wir hatten neulich ein Klimadinner bei uns in der Bollerei im Rahmen der OMR-Tage. Und Luisa Neubauer war auch unter anderem da. Und ich habe mich mit ihr auch ausgetauscht und ich war eigentlich ihr so ein bisschen negativ gegenüber eingestellt, ne, weil ich dachte, ach, so auch ein bisschen zu viel schlau. So für das Momentum. Bin aber auf eine sehr intelligente Frau getroffen, die wahnsinnig smart eine Vision aufgebaut hat und mich in der Tat auch auf derselben Art und Weise berührt hat und auch motiviert hat, sich zu verändern. Dinge, die ich für selbstverständlich gehalten habe, in kleineren Schritten, als es von einem verlangt wird, weil ich bin nur auch langsam ein träger alter Esel, aber einer, der sich auf jeden Fall bewegt. Und ich finde das wahnsinnig interessant, vor allen Dingen auch mit dem Wissenstransfer, den es ja gilt, da wirklich durchzuziehen und eben auch das Verständnis dafür. Das war nämlich das Schöne an dem Abend. Es waren natürlich sehr viele negative Szenarien da, aber das Versöhnliche auch für jemanden, der ein bisschen bockig ist, weil er ja auch einer der Leute ist, die ja auch eben halt viel falsch gemacht haben. Das heißt, wir reden dann in solchen Situationen ja auch immer über Fehler, die wir gemacht haben, ohne dass wir es wollten oder ohne dass es uns interessiert hat, dass wir es halt ändern können. Wir sind noch in einem Zeitpunkt, wo wir noch Veränderungen schaffen können, die auch was bewirken werden. Und das wiederum fand ich eben ganz spannend. Ich glaube, das geht so ein bisschen in diese Richtung. Weil ich habe, für mich ist das nicht ganz so mein Bereich. Mein Bereich ist der gesellschaftliche Bereich. Mich nervt die Gesellschaft gerade sehr. So, dieser Hyperindividualismus, Egoismus, ich alles, die anderen alles falsch. Manchmal bin ich genervt davon, dass wir die Generation sind, die ein zweites Mal erzogen werden.
So schön gesagt, ja.
Aber vielleicht können wir da was tun.
Weißt ja, das glaube ich auch. Wir sind ja zwei alte Säcke, die ja wirklich
nein,
die Bereitschaft
nicht, nein,
haben.
Nein, wir sind keine alten Säcke.
Altersmäßig schon.
Nee, wir haben einen unglaublichen Vorteil. Tim, wir kennen die Zeit davor und danach.
Ja, stimmt.
Und ich muss dir wirklich sagen, ich bin so dankbar, dass ich irgendwie die Vor- und Danachzeit, also vor Internetzeitalter und jetzt mit Internetzeitalter, mit all den Vorzügen und Vorteilen, was es hat, aber auch einfach auch zu wissen, es gab kein Handy und man hat sie auch anders irgendwie verständigt, ohne dass man eine Horde Flugtauben gehabt hat, die man dann losgeschickt hat. Und irgendwie gibt uns das auch so eine Bodenständigkeit und auch einen zweiten Blick. Und ich glaube, dieser zweite Blick ist heute mehr denn je gefragt. Mhm. Und zwar von uns.
Ich glaube auch.
Und das meine ich so mit dem Thema Verantwortung übernehmen. Aber man muss sich wohl dabei fühlen. Ich möchte kein Oberlehrer werden oder sonst was. Nee, ich möchte auch ein gutes Gefühl dabei haben.
Ich glaube, ja? das Wohlfühlen
und könnte Überzeugungstäter sein.
Genau, aber das Wohlfühlen ist, und warum wir das, glaube ich, auch können, weil ich will ja nicht an nichts festhalten, was ist, sondern ich möchte nur wieder Leute zusammenführen, so, wo ich neige immer dazu, die Gegenposition einzunehmen. Sebastian kennt das. So, wenn er sagt weiß, sag ich, nee, das ist Quatsch. Das ist schwarz. Wenn er sagt, ja, stimmt, du hast schwarz, dann sagt er, denk doch mal nach, da ist auch weiß drin. Also, das ist schon so eine Leidenschaft, die ich sehr hege. Aber wenn Leute miteinander nicht in Kommunikation sind und dadurch Probleme entstehen oder Atmosphären entstehen, die für alle beteiligt sind, dann bin ich gerne dabei und führe das zusammen. Und, du sagst, wir sind vor und danach. Und weil ich gehöre definitiv zu den Leuten, wo es immer wieder, also unsere Generation ist jetzt schon oft dabei, sagt die jungen Leute, die heutige Generation. Und ich denke immer, ist das nicht der Anfang vom Abschied, wenn man so redet, wenn man sich über die heutige Generation, weil wir waren auch mal die heutige Generation und das wird genauso. Aber ich empfinde die heutige Generation gar nicht als so anstrengend.
Ey, wir haben da so geile Typen dabei.
Oder?
Wir haben im Söringhof Azubis gehabt. In den letzten 5 Jahren, die waren der Knall im All. Wir haben die 100 Punkte, Romy, also, so heißt sie bei uns, die hat 100
Punkte.
Wir hatten
Typen, die waren der Knall im All, das lässt sich jetzt etwas alter herkommen.
Nein, wirklich. wenn heute eine 24-Jährige nach einem abgebrochenen Studium eine Kochlehre anfängt und so ganz bewusst 100 Punkte abliefert in der Theorie, aber 100 in der Praxis auch, die Prüfer mich dann fragen, von welchem Stern kommt die denn eigentlich?
Ja.
Ja, aber eine Sympathie, eine Ausstrahlung, eine Leichtigkeit mit sich bringt, aber eine Präsenz hat. Ja, und da muss ich sagen, das hat überhaupt nichts mit alt oder jung zu tun. Das gibt's in allen Genres, das gibt's auf allen Ebenen, das gibt's zu jeder Zeit auch. Ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, ja, okay. Aber ich würde schon sagen, ich gebe mich ja, oder ich bin umgeben
aber,
und
aber,
du
aber,
ja
auch aber jetzt
von ganz vielen jungen Leuten.
Aber jetzt sag mal ehrlich, wie oft hast du in den letzten 2 Jahren, wie stellen die sich jetzt alles vor, Work-Life-Balance und bla, also dieses Geschnoddere von der alten Welt gegenüber den Bedürfnissen der neuen Welt.
Wie oft ich das geführt habe oder führen musste?
Ja, oder weißt wie oft du hast du es gehört?
Weißt du was?
Du hast es oft
gehört. Ich hatte schon zigmal nachgefragt, ob wir auch eine 4 Tage umstellen wollen. Ja. Ich sage, nee, auf gar keinen Fall. Ja, wir bleiben bei 5 oder 6. Weißt du was? Aber das hat auch, nein, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Das ist auch ein bisschen Sozialstation, ne, ein Arbeitsplatz.
Definitiv.
Auf eine positive Art und Weise.
Manchmal,
manchmal.
Ja, ich hatte aber heute gerade mit einer jungen Frau ein Gespräch, die aus dem Betrieb ausgeschieden ist und sagte, ich habe gefragt, ob sie sich selbstständig machen möchte. Und sagte, nee, sie möchte unbedingt wieder in ein Angestellteverhältnis, weil es eine totale Sozialkompetenz auch ist.
Schickst du zu mir?
Dort, nee, es kommt nicht aus der Gastro.
Ach so. Macht nichts. Ich nehme auch andere.
Okay. So wie 80% in der Gastro. Ja.
Also sie sieht auf alle Fälle aus wie 25.
Ach, herrlich.
Ich komme gleich wieder.
Das hängt das wie du gehst.
Was? Ich komme gleich wieder.
Du gehst so schnell.
Aber dann kann ich Johannes in der Zeit fragen, darf man denn an nichts festhalten? Also
man muss unbedingt an Dingen auch festhalten, sage ich jetzt mal. Man muss ja aber nicht immer gleich über den Haufen schmeißen. Ne? Und ich finde schon auch, das hat so auch so seine Zeit. Wenn man vor 10 Jahren an anderen Dingen festgehalten hat, als man heute festhält. Und also ich bin da erstmal nicht so dogmatisch.
Ja, aber auch was so einen Betrieb angeht, weil du hast ja eben gerade gesagt, du saßt da oder du standest da mit Croissant und Radlerhose und die Damen oder die Herren, die da die Treppe runterkamen, dachten oder sagten sowas wie, na, vermissen sie ihn schon, den Hof. Andersrum gefragt, vielleicht vermisst der Hof ja auch dich.
Ja, das je nachdem aus welcher Perspektive man das natürlich auch sieht. Aber es ist neue Geister eingetreten. Jan Philipps Geist eben auch. Jan Philipps Team, seine Empathie, seine Wuseligkeit und sowas alles. Ich glaube, das ist eine Sichtweise. Ne? Mhm. Wo man dann sagt, okay, vielleicht für Mr. Söringhofer. Gäste haben neulich mal gesagt, irgendwie schwebt da noch so ein Geist von mir darum. Sehe ich überhaupt nicht so.
Hast du aber eine Idee, was sie meinen könnten? Oder ist das eher so ein Vertrauensding, dass sie sagen, der Philipp muss sich jetzt das erstmal diese Sporen in deren Augen verdienen?
Ich glaube eher so.
Ja. Okay.
Aber du, das ist mit Stammgästen, die dann 10 oder 20 Jahren da waren, das muss man weder überbewerten, noch darf man das verübeln. Mhm. Das ist eine normale Geschichte. Das ist, wenn jemand etwas lieb gewonnen hat über Jahrzehnte vielleicht sogar, und jetzt ist es auf einmal anders, dann geht's ja darum, finden die das Neue befremdlich oder finden die das Neue gut, inspirierend und überraschend und neu? Also es ist eine Sichtweise dabei. Mhm. Und sowohl geht das eine als auch das andere. Ja.
Glaubt ihr, dass ihr als Vollblut-Gastronom und auch mit all der erfolgreichen Historie, die du und auch Tim vorzuweisen habt, seid ihr vielleicht sogar da, um weitergeben zu können?
Das müssen wir unbedingt. Was die anderen draus machen, ist was anderes. Aber das, was wir aufgesaugt haben, ich glaube, inspirierend ist ein gutes Wort. Ich glaube, etwas abgeben ist ein gutes Wort. Ich glaube, etwas aufzuzeigen ist eine Möglichkeit, ja, die es gibt, aus der Erfahrung raus, die wir eben gemacht haben.
Hast du weitergegeben bekommen?
Ja, ich habe ganz viele tolle Leute in meinem Leben gehabt, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben und die sowas wie Mentoren waren, ohne dass es sich so als Mentor hingestellt haben, die mir so eine Leichtigkeit mitgegeben haben, aber Vertrauen haben sie mir mitgegeben. Und das ist schon schön.
Johannes, wir müssen unbedingt über Rosen reden.
Oh. Endlich.
Ach, verdammt, darf ich dein Handy kurz benutzen?
Ja. Ihr habt keins dabei.
Nee, ihr könnt schon mal anfangen, die Frage.
Ja. Wir müssen über Rosen reden. Du hast, also du gehst in den Garten und dann sammelst du 9 Kilo Rosenblätter und die vakuumierst du dann, die frierst du dann ein und dann machst du daraus Rosensalz, Rosensirup, Rosengin, Rosenessig, Rosensecco. Du machst eigentlich alles daraus, was man auf den ersten Blick nicht
hat. Ich muss mal die Google-Funktion da, ich muss was suchen. Was brauchst du? Die Google da, so sucht das da, ja, oben das Tab da.
Also Sebastian, du bist manchmal richtig lausig in deiner Recherche.
Hey, das hast du mir im Telefon gesagt. Sekunde. Das gibt's ja nicht, das hast du mir am Telefon gesagt.
Du hast nur mir mal, du hast einen Kopfhörer auf, gell?
Jetzt weißt, bin ich aber
pass
gespannt.
Auf, pass auf.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Die Sylterheckenrose, die wächst nicht in meinem Garten. Die wächst draußen in der Dünenlandschaft.
Das Wort Heckenrose habe ich doch gar nicht in den Mund genommen.
Rosa rugosa oder Kartoffelrose oder Kamtschatka-Rose wird sie auch genannt.
Das ist
ein Parasit, der sich auf Sylt eingeschlichen hat.
Aha.
Und zwar deswegen, weil das ein Flachwurzler ist und das Dünengras in den Dünen verdrängt. Ein Dünengras wächst so, also ein so ein Büschel Dünengras wächst bis zu 12 Meter tief und hat 7 Meter im Durchmesser an Verwurzelung.
Das aber das nämlich, weiß man ja.
Das hält diesen Sandhaufen zusammen. Aber sie schmeckt wirklich grauenhaft. Das Dünengras meine ich. Und die Rosa rugosa, die Heckenrose, das sind Flachwurzler, die legt sich da drüber und die hat wunderbare Blüten. Und das meistens so von Ende Mai bis Mitte Juni.
Also jetzt.
Jetzt. Und zwar jetzt. Und gestern.
Da könnte Tim mit seiner Heckenschere vom Manufaktum mal vorbeikommen.
Nee, nichts damit Schere. Das ist quasi ein sehr gefühlvoller Dreifingergriff ist das, wie man die Blüte so abmacht. Und wir haben gestern, lacht nicht so. Ja, Tim lacht schon.
Nerd-Talk.
Nein.
Nerd-Talk.
Ja, schon.
Und pass auf, gestern war ich mit 7 Mitarbeitern. Gestern Morgen waren wir 3 Stunden unterwegs, gestern haben wir 1,5 Stunden. Wir haben wirklich 21 Kilo Rosenblätter gesammelt. Weißt du, was 21 Kilo sind? Das waren 17 Müllsäcke voll bis oben hin mit Rosenblättern.
Oh, wow.
Also wir haben echt geackert und die werden sofort also geschüttelt, gerüttelt, damit die Würmer und Spinnen und alles, was dazwischen drin ist und die grünen Blätter noch weg sind, sofort vakuumiert und eingefroren. Und dann machen wir in der Tat.
Bis hierher habe ich alles richtig gesagt.
Bis hierher hast du alles richtig gesagt. Genau. Und dann machen wir daraus wirklich die absolute Köstlichkeiten. Also 10 Produkte stellen wir her vom Rosen-Gin. Den lasse ich natürlich von Hans Reisebauer, einen der begnadeten Brennern in Österreich.
Wo ich leider nicht da war. Tut mir leid übrigens.
Ja, den Rosenessig, den macht der Gegenbauer in Wien, der Erwin. Das ist so ein Essigpapst, ist das den alkoholfreien Rosensekko, den lassen wir nämlich auch herstellen, den macht der Geiger. Und Rosensalz, Rosenzucker, Rosenmarmelade, die kochen wir selber, die Rosenmarmelade. Habe ich dir auch als Geschenk mitgebracht, mein Lieber.
Rosenmarmelade.
Rosa rugosa steht da vorne drauf, ne? Und Johannes King und meine Nase ist damit drauf.
Nichts würde ich mir weniger kaufen als Rosenmarmelade, deshalb bin ich besonders gespannt, ob dann das Gastgeschenk ist.
Ja, genau, weil die ist nämlich in lecker. Also Rosengelees, was man sonst so normalerweise zu kaufen kriegt, ist immer so ein bisschen parfümiert. Das ist aber etwas herzhafter, das passt zu Wildschwein. Also hierzu, nee, nicht Wildschwein, Quatsch, so eine Scheiße, ey. Das passt.
Das schneiden wir nicht raus.
Das passt wirklich zu Hirsch, zu Wildhase, zu Ziegenfrischkäse.
Zack, den Finger rein.
Nimm den Finger, probier mal schnell. Ja, da sind die Blätter auch drin.
Lass mich doch erstmal gustatorisch.
Und weißt du, was mein größtes Ding ist im November, Dezember, wenn es auf Sylt wirklich mal grau und neblig ist, am Sonntagnachmittag. Hefezopf mit gesalzener Butter, ein bisschen von der Rosenmarmelade drauf und dann eine große Kanne Friesentee dazu und hinterher eine Flasche Port.
Also in der Tat, sie schmeckt sehr viel besser, als sie riecht.
Ja.
Weil der Geruch ist Rose. Und dann denke
aber
ich,
herb.
Aber trotzdem denke ich im ersten Moment an Seife.
Ja.
Also das ist so ein Duftdinger, ja, ja, die da so riechen. So der Geruch hat so, oh, hoffentlich muss ich jetzt nicht lügen, dass es richtig lecker ist. Aber die ist richtig geil, weil sie schmeckt nicht nach Rose.
Und die Blätter sind auch drin, weißt du? Das ist halt was Stückiges auch, weißt du?
Vor allen Dingen nicht in der Wiener. Also das ist so, das ist schön. Ein bisschen wie so ein Ja, leicht rosiges Johannisbeergelee, aber ohne die harte Säure. Oh,
schön. Schön.
Sehr, sehr, sehr fein.
Und da ernten wir gerade, also 100 Kilo Braune.
Ja.
Und,
zu kaufen unter www.genussshop.johannesking.de oder was?
Einfach Johannes King eingeben.
Einfach Johannes King.
Zack.
Und kaufen.
Zack. Und Kreditkarte.
Kaufen.
Einmal durchgehen.
Juhu. Genau.
Auf jeden Fall. Wir haben 47 Kilo haben wir schon. 100 müssen wir schaffen. Wir müssen die nächsten zwei Wochen noch ein bisschen was ernten, weil die Blütezeit, die geht etwa 3 Wochen und dann ist vorbei.
Die sind dann dir, die Rosen. Da darfst nur du pflücken.
Ernten. Nee, da dürfen alle pflücken.
Da dürfen alle.
Ja, und die Naturschützer, die sagen natürlich, King, pflück bitte alle Blüten weg, die auf der ganzen Insel sind, damit sich die Rose nicht weiter verbreitet, ne?
Ist das wirklich so?
Ja, ja,
weil Unkraut oder was?
Ja, es ist eigentlich, ja, es ist ein Parasit, der auf der Insel da sich eingenistet hat. Und
noch mehr als die Düsseldorfer.
Noch.
Sehr gut.
Und wir laufen aber wirklich, wir gehen nicht durch die Dünen durch, wir gehen nur...
Ein Spaß, liebe Düsseldorfer, es war nur ein Spaß.
Oh boah, die müssen aber echt was abkönnen, ne?
Oh, das ist, ja, aber...
Ich
bin Pinneberger, was ja, also, entschuldige.
Also wir, weil
das ist gut.
Weil wir gerade über schmackhaft reden,
ja.
Kannst du mir, ich weiß nicht, ob es Tim auch... Sylt irgendwie schmackhaft machen? Also du fandst Sylt ja ehrlicherweise doof anfangs. Ne? Du konntest es dir nicht vorstellen.
Naja, jetzt muss man so sagen. Ne? Ich komme aus dem Schwarzwald und dann hat mich nach Berlin verschlagen, über Köln nach Berlin verschlagen und dann hat mir irgendjemand was von Sylt erzählt. Und da habe ich gedacht, nee, auf Sylt, da tragen sie alle die Nase so hoch, dass es reinregnet. Ich war aber nie dort.
Mhm.
Ne, das war so eine Klischeegeschichte.
Ja, absolut.
Leute fragen mich ja auch viele, na, wo ist denn jetzt hier die Promi-Dichte und wo ist denn jetzt hier die Party und sonst was. Sag ich, du musst mal suchen gehen, keine Ahnung, ob heute irgendwo was ist und bleib mal lange sitzen, ne, nimm dir Zeit mit. Vielleicht.
Also das Klischee-Kampen stimmt schon.
Aber nur zu ganz bestimmten Zeiten.
Lange Wochenenden.
Ja.
Auf sicher.
Pfingsten, Ostern.
Ja, aber
so, das ist eine große Camp David-Dichte.
Ja. Du, ja, komm du mal am 20. Oktober. Ne, da sind die Spinnenweben an der Seite ja, dran, kein Mensch weit und breit. Ja, Pfingsten, Ostern ist ein bisschen was.
Lange Wochenende, ja, ist genau. Die sicher.
Bist du Sylt-Fan, Tim?
Ich bin totaler Fan. Ich finde es eine der schönsten Inseln der Welt. Also wirklich und unfassbar schön. Also sie leidet wirklich unter dem Klischee. Sie hat ein, zwei Probleme, dass sie halt einfach eine unfassbare teure...
Westerland.
Eine unfassbar teure Insel geworden ist.
Nein.
Im Aspekt dessen, dass sich Sylteraner... also echte Einwohner nicht mehr unbedingt dort Wohnraum leisten können.
Ich sehe das ein bisschen geteilt.
Ist also das so? Sind schon Immobilienpreise.
Ja, ich kann die Lamentiererei aber langsam nicht mehr hören. Weißt du, wenn dann Sylter das Häuschen von Oma verkaufen, weil sie sich dann auf Malle eine Ferienwohnung kaufen und in Niebel dann eine Wohnung mieten, dann finde ich das halt auch nicht ganz so witzig.
Nee, ist auch nicht witzig. Damit hast du auch einen Punkt.
Und du wohnst in Frankfurt und in München wesentlich teurer als auf Sylt. Wir haben nur das Problem, wir haben nicht die Menge an Immobilien, die du einfach nutzen kannst.
Es gibt wenig.
Aber es ist so ein bisschen hausgemachte Geschichte auch. Die lasse ich nicht so ganz stehen, weil man kann auch was dagegen tun.
Zum Beispiel?
Und ja, man kann sich gemeinsam engagieren, aber da ist jedem das Hemd auch näher als die Hose. Und dann ist die Malle-Eigentumswohnung halt dann doch wichtiger, als vielleicht zu sagen, weißt du was, das Grundstück teilen wir vielleicht und auf der einen Seite bauen wir was drauf, was wir vielleicht vermieten können und auf der anderen Seite, die verkaufen wir als Ferienwohnung.
Dann ist das vielleicht eher die Problematik, dass grundsätzlich wenig Wohnraum für Inselbewohner da ist. Also jetzt, und ich rede jetzt nicht von den Alten, sondern generell, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne bei Johannes King arbeiten, möchte dort mein Leben, ich möchte gerne nach Sylt ziehen, um dort zu leben, möchte dort eine Wohnung bewohnen und nicht einfach nur ein Zimmer, eine Doppelbelegung, in Anführungszeichen.
Ja, ich will es auch nicht total beschönigen.
Also so,
die Problematik
also,
ist
das. Das ist so ein, also, die, das ist halt eine reine, oder es ist inzwischen eine sehr stark frequentierte Wochenendinsel, Ferieninsel geworden.
Aber
Weihnachten, 800.000 Leute da drauf.
Ja.
Ein Tag nach dem 6. Januar ist die Insel leer.
Ja.
Und zwar leer gefegt.
Und deswegen müssen wir was dafür tun, dass Sylt auch ganzjährig attraktiv ist.
Ja.
Und zwar in allen Bereichen.
Ja.
Die einen wollen die leere Insel gerne haben. Und die anderen wollen gerne die Party im Sommer finden, die sich das ganze Jahr in der Gala in der Bunten angelesen haben und dann nirgendwo finden.
Mhm.
Und deswegen bin ich schon dafür, dass auf Sylt ganz schön was passieren muss, aber in allen Bereichen. Wir müssen nämlich deswegen sage ich gerade wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele von der Marke Sylt profitieren, sondern dass das auch viele gibt, die einzahlen auf die Marke, dass die was tun, dass sie aktiv sind, dass sie sichtbar sind, dass sie andere dran teilhaben lassen und nicht nur die Marke Sylt nehmen, sich draufpinseln, ja, und dann sagen, jetzt machen wir den Preis noch ein bisschen höher, dann ist alles schön.
Also ich kann mich ja noch an meinen letzten Sylt-Aufenthalt erinnern, der ist jetzt allerdings auch wirklich schon 4 Jahre her, also vor Corona. Corona war ja immer so ein bisschen die Zäsur und jetzt bin ich, oder? Nee, gar nicht wahr, ich war zwischen, sagst du, genau, zwischen Lockdown 1 und 2 war ich auf Sylt und da hattest du keinen Tisch für mich. Oder?
Du hast nur angerufen.
Ich hatte keinen Tisch. Ihr wart voll ausgebucht und das war auch ein recht spontanes Ding. Oder mittags waren wir, glaube ich, also irgendwas war, abends hatten wir keinen Tisch und dann hatten wir überlegt, wo gehen wir denn essen. Dann waren wir in einem Restaurant, was inzwischen übernommen worden ist, in List, was mir früher sehr lag. Das war eine sehr alte Dorfkneipe mit sehr einfacher Fischküche, aber halt schon so ein bisschen, also ein bisschen trutschig, aber halt nett und fein und lecker. Und dann bin ich so über die gängigen Online-Portale gegangen, wo kann man denn auf Sylt noch gut essen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus irgendwo schickilacki essen, aber ich wollte ein bisschen nordisch essen. Und dann habe ich mir die Karten alle angeguckt und das war alles so Tex-Mex auf anders. Es war alles so California-Style. Das war alles so ein bisschen Thunfisch hier, ein bisschen hier, ich wollte gerade sagen, hier der, wie heißt der weiße Thunfisch?
Bonito?
Ja, nee, hier die, was sie jetzt alle haben. Der Fisch, der nicht nach Fisch schmeckt. Weißfleischig, relativ hart im Filet.
Huch? Schwertfisch?
Na, ja, so wie Schwertfisch, aber anders. Ist auch egal.
Wo schwimmt der?
Ist auch egal.
Wo schwimmt er?
Auf jeden Fall.
Kabeljau.
Nein.
Nein, das meinst du gerade.
Nein, das ist ein Exotenfisch. Ein bisschen Avocado hier, ein bisschen Gelumpe da, ein bisschen Teriyaki dieses, ein bisschen jenes, ein bisschen Wiener Schnitzel und es war so. Und dann habe ich eine schöne Entdeckung gemacht. Ich weiß nicht, ob du mir das sogar empfohlen hast. Und da war ich ganz, ganz zauberhaft berührt. Und das ist eben auch für mich das Schöne. Sylt, Keitum ist jetzt auch nicht ganz unbetroffen von einer Veredelung. Da gab es ein kleines Gasthaus von einem, ich glaube, es waren sogar ein Pärchen. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Tante Käthe oder so ähnlich.
Oma Wilma.
Und die haben wirklich, also als wir da waren, haben die eine richtig schöne, handgemachte nordische Küche mit modernen Aspekten, aber ohne irgendwie diese Identität der Insel komplett zu ignorieren. Und da ist mir aufgefallen, dass es diese Form von Gastronomie ganz, ganz wenig noch auf Sylt gibt. Vor allen Dingen, man sieht sie nicht mehr.
Ja.
So, dann es ist schon eine städtische Gastronomie geworden. Wie soll ich das sagen?
Es tut sich gerade eine ganze Menge.
Ja,
dass du das gerade sagst. Das ist so ein bisschen trutschig geworden. Und jetzt tut sich gerade eine ganze Menge. Es gibt so 2-3 neue Strandrestaurants, die aber nicht vorne in der ersten Reihe sind, so hinter der Düne sind.
Spannend.
Welche sind das? Das LA Sylt oder was?
Nee, das Strand unten ganz in Hörnum am Campingplatz. Für mich die geilste Weinkarte der Insel.
Ach was?
Wirklich?
Ja.
Und das sind Autodidakten, die das da machen. Die machen das wirklich klasse, machen die das.
Also professionelle Säufer.
Wirklich, wirklich gut. Es ist nicht die größte Weinkarte, aber die ist so schön gemacht, so liebevoll gemacht.
Ja.
Und dann gibt's das neue Tatjem Deal. Gibt es das Ortseingang von oder Ortsausgang von Rantum. Die machen das auch. Das ist fast so ein bisschen Südafrika. Ist also Südafrika Sylt. Aber wirklich mit guter Küche auch und Getränke, alles im normalen Bereich. Also es tut sich so ein bisschen was im kleinen Bereich auch.
Wie würdest du jemanden, sehr schön. Wie würdest du jemanden, die Frage ist ja berechtigt, der jetzt nicht über die Möglichkeiten verfügt, im Söllringhof abzusteigen. Wie würdest du dem empfehlen, die Insel Sylt mal zu sehen und zu zeigen, also wo wohnt man?
Also wohnt kann man grandios auf 7 verschiedenen Campingplätzen. Und da gibt es auch inzwischen diese Tiny-Häuser.
Okay.
Ja, auch das in Morsum auf der flachen Wiese.
Zum Mieten?
Mega, mega.
Zum Mieten?
Wirklich mega.
Das ist geil.
Mit Glasfront bis unten zum Boden.
Das finde ich jetzt nicht
wirklich
so geil.
Gut. Den Morsum draußen, ne?
Ich will ja nicht, dass die mich sehen, wenn ich da.
Nein,
ohne
wirklich klasse. Im Hotelbereich, es gibt da wirklich vom 5-Sterne-Hotel bis zur einfachen, wirklich.
Jugendherberge
gibt es alles.
Gästezimmer viele.
Also deswegen.
Ist das noch aktuell?
Ja. Und du kannst, also außerhalb der Hochsaison, kannst du ja Häuser mieten. Ey, das ist der Knall im All. Mit Sauna, mit Kamin, mit allem drum und dran.
Wirklich?
Ja.
Schick mir mal ein paar Adressen zu.
Wirklich, Vini. Wirklich.
Oh. Wie nicht?
Ich raste aus. Es gibt was zu essen?
Ja, wir kriegen gerade Honig in allen Variationen.
Warum?
Mit Brot und, naja, also Johannes hat ja auch hier im Honiggame seine Finger.
Ja, logisch, genau. Ich bin ein alter Imker. Ja, mein Vater war Imker.
Wir sind ja in einem neuen Podcast-Studio.
Ja.
Und hier
aber sind die aus dekorativen Momenten gekauft worden? Oder
rein aus Geschmäckler.
Oder humoristischen?
Das ist so ein Zwischending.
Sehr gut.
Was? Ist so ein Zwischending. Möbel Höffner ist ja unser neuer Sponsor.
Ach,
apropos Sponsor. Wir grüßen an der Stelle RTL Plus Musik, bevor wir das vergessen, Tim. Tim,
was?
Grüßt du bitte mit ganz kurz RTL Plus Musik, bevor wir das vergessen.
Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich grüße von Herzen RTL Plus Musik.
Sehr gut.
Finde ich,
für mich gerade nicht alles.
Vielen Dank. Es wirkt immer so desinteressiert von mir, aber ich werde auch hier von dir mit nichts irgendwie mit Informationen versorgt.
Nein.
Und dass das auch sich verändert hat oder so. Und dann denke ich immer,
ins offene Messer lasse ich laufen.
Lässt mich
jedes Mal
laufen.
Aufs Neue.
Weil ich habe mich dann natürlich ein bisschen eingelesen und
na klar.
RTL Plus Musik hat ein herausragendes Angebot.
Absolut.
Unter anderem auch unseren Podcast.
Ja, Fiete Gastro, dort zu hören, alle zwei Wochen neu.
Und dafür möchte ich an der Stelle auch mal ein ganz einfaches Dankeschön sagen, weil das ist nicht selbstverständlich. So, das ist, die Sonne kann auch, also, ja.
Scheinen, wenn sie
will. Kriegt das auf dem Handy?
Aber jetzt, pass auf,
das kannst du
wir
auch
haben jetzt, also wie spießig wird denn OMR bitte noch? Also wir sind jetzt hier in den Studios von OMR, von den Online-Marketing-Rockstars.
Ja.
Und die haben hier einen Holztisch, der so ein bisschen, ich sag mal, Holzhütten-Mentalität in dieses, so eine Gemütlichkeit andeuten soll. Und der ist nun wirklich, der ist jetzt hier nicht irgendwie, das ist ein massiver Tisch. Und weil wir jetzt ein Brot mit Honig hier essen, kriegen wir wirklich die lächerlichsten Sets der Welt hingelegt, aber noch nicht mal mit dem Aspekt des Humores, sondern damit der Tisch keine Flecken kriegt.
Ja, also man muss an der Stelle...
Fuck you, Rockstars! Kann, also was ist denn
also
mit, los?
Also Rock ist hier gar nichts mehr.
Wohl, wo ist denn der geblieben?
Vielleicht können wir an der Stelle mal ganz kurz erwähnen.
Die tragen jetzt Röcke. Also was ist denn das?
Ja, das kann natürlich sein. Und wir dachten ja auch wenigstens thematisch, dass wir Rosen auf unseren Sets haben. Nicht mal das hat geklappt, das sind Tulpen.
Also wirklich, das ist ja... Meine Oma hat früher, wenn ich ins gute Wohnzimmer gegangen bin als Kleinkind und da essen durfte, da irgendwie welche...
Hast du deine Überzieher an den Schuhen an?
Welche? Nein, habe ich nicht. Aber
wir
haben
doch Teppich hier, wir müssen die Überzieher anziehen.
Entschuldigung, ich sitze ja hier auf den puren Stühlen. Seid ihr denn verrückt? Dann holt doch noch die Überzüge dafür, diese Klarsichtfolien-Dinger da.
Also
wegen des Tisches.
Ich glaube, Lukas und Lies können am wenigsten dafür, die du gerade sehr vorwurfsvoll
ansiehst. Nein, tue ich überhaupt nicht. Die, wir lachen gerade miteinander. Aber dann möchte ich mal bald nochmal einen Termin hier mit der Geschäftsführung haben. Also, das will ja nun.
Ja, die ist ja auch sehr groß geworden. Das musst du schon präzisieren, wen du da adressieren möchtest.
Wenn sie groß geworden ist, weiß ich nicht. Dann will ich nur mit dem Chef reden.
Gut. Also, an der Stelle müssen wir nochmal ganz, können wir ruhig erwähnen.
Also
wir sind in einem neuen.
Aber hier nie in Städten überhand.
Wir sind in einem neuen Studio, Tim, ne?
Was? Ja.
Wir sind im neuen Studio.
Sehr schön klimatisiert ist.
Ja, heute ist es klimatisiert, wirklich schön. Das muss man
gar nicht gemerkt.
Muss man auch mal sagen. Ja, du bist ja aber auch Stahl, du frierst ja nicht.
Nee, bei uns ist immer so kalt.
Ja, stimmt. Ja, Wetter.
Wir haben zweistellig, aber noch mit eins davor.
Ja.
Ja.
Ja, ist das nicht schrecklich?
Ja, ich sag dir doch.
Ja.
Wirklich schön. Hm.
Also, wir waren bei Sylt. Auf
ich kenne die Insel nicht so gut, aber die schmatzt gerade. Mach du mal.
So, was machen wir jetzt mit Sylt?
Aber Sylt ist schön, das muss man schon sagen. Ja. Also,
weil man auch
wirklich,
sagen,
ist ein sehr schönes Eiland, wie wir sagen.
Also, ich lebe jetzt 25 Jahre auf Sylt.
Man sieht sie an.
25 Jahre, ich muss schon sagen, ist ein geiler Fleck. Ist wirklich ein schöner Fleck. Und Einzige, was nervt, ist 3 Stunden bis Hamburg. Egal wie, ob Bahn oder mit Auto. Das nervt mich wirklich manchmal.
Flieger 3/4 Stunde.
Ja, trotzdem, du, weißt du. Mit dem Fahrrad.
Ich hatte gerade meinen Klimakleber da aktiv.
Ja, mit dem Fahrrad.
Die haben doch den Flieger gerade orange angemalt.
Das lassen wir jetzt mal schön weg, weil gestern Abend waren sie auch in der Miramar-Bar.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, oh,
das ist
da war richtig Alarm.
Das finde ich aber richtig dumm, weil das ist einfach nur plumpe Sachbeschädigung.
Ja, das ist ein bisschen doof gewesen. Also ich muss wirklich sagen, es ist ein geiler Fleck. Nee, es ist wirklich ein geiler Fleck. Und es ist so unprätentiös. Du kannst alles finden, was du willst, du musst es nur suchen an der richtigen Stelle. Wenn du Ruhe haben willst, du findest es überall. Wenn du ein bisschen Party haben möchtest, dann musst du an bestimmte Stellen gehen, zu bestimmten Jahreszeiten. Ansonsten findet keine statt.
Ja. Cliff.
Und ja, aber da musst du schon auch wirklich suchen. Und die machen das gut. Mhm. Die machen das einfach gut. Ja. Und du hast ganz viel Natur, du hast ganz viel, ich muss schon sagen, kurze Wege. Den letzten Strafzettel habe ich, glaube ich, vor 7 Jahren gekriegt wegen Falschparken. In Berlin hatte ich das pro Woche fünfmal oder so ähnlich. Und
ich habe seit 2 Jahren keine Tickets mehr.
Ja, du fährst ja nur noch Lastenfahrrad.
Ja, genau. Ja, gut. Cool. Ja.
Tim ist
Sylt hat was.
Ein passionierter Radfahrer. Was für eine Brücke.
Aha.
Auch zur Charity. Du fährst von Sylt nach Venedig mit dem Fahrrad. Also mit dem E-Bike.
Ja, mit dem E-Bike.
Aber das ist ja trotzdem nicht weniger wow.
Ach ja.
Und Melzer fährt mit ein Stück.
Das ist wirklich eine ganz geile Geschichte.
Ich fahre doch nicht mit, ich verpflege doch nur.
Naja, 5 Kilometer fährst du mit.
Fahr ich auch mit? Wer das denn jetzt?
Hab ich gesagt. Ja, du holst mir im Ortsschild hier Sylt. Quatsch, nicht Sylt, am Ortsschild. Hamburg, Schleswig-Holstein holst du mich ab.
Am Ortsschild.
Wann ist das denn?
Na, 24.
In 2 Tagen.
Können die...
Hab ich gesagt?
Ja, hast du gesagt.
Ich hole dich mit dem Fahrrad ab.
Ja, genau. Also nicht auf Sylt.
Also gut.
Der südlich von Pinneberg.
Das Gesicht hätte ihr mal sehen sollen.
Nenne Ortsschild Hamburg, Schleswig-Holstein. Da wirst du kommen mit einem kleinen Snack. Ja, müssen wir nachher mal schnell durchgehen. Und dann wollen wir hier zur Bullerei dann auch herfahren, so eine kleine Session machen. Und ich mache.
Was heißt Session? Kochen.
Nee.
Jam Session.
Nein, Tim nimmt einmal das Mikrofon, sagt alle mal Schnauze halten, hier hat einer was zu sagen und also stelle ich mal ganz kurz vor, warum ich das mache und finde klasse, dass Tim das auch unterstützt und wir machen das ja nicht für einen eigenen Zweck, sondern ich mache das ja für einen guten Zweck, ich mache jedes Jahr.
Zweite Überraschung, du hast gedacht, das ist für uns.
Nee, ich hab mit dem Weggang aus dem Söringhof habe ich auch für mich so gesagt, ich möchte jedes Jahr 10 Tage extra im Jahr einlegen für einen guten Zweck und all die Dinge, die wir ja sonst auch nebenbei machen. Tim, du machst auch so viele Sachen. Und ich habe letztes Jahr für mich irgendwie so ein bisschen das Fahrradfahren entdeckt. Bin letztes Jahr von Sylt nach Paris gefahren, alleine. Und habe da 60.000 Euro Spenden zusammengesammelt. Und dieses Jahr möchte ich von Sylt nach Venedig fahren. Und da ist Hamburg-Sylt an einem Tag. Das sind echt 198 Kilometer. Das ist echt schon ein bisschen hart. Aber es muss sein. Wenn der erste Tag richtig gut läuft, läuft der Rest. Ich will nicht sagen von alleine, aber läuft dann auch gut.
Und dann fährst du über Österreich oder über die Schweiz?
Nee, das geht dann tatsächlich Hamburg, dann Hannover, Göttingen, dann Richtung Nürnberg, Dachau, München, Tegernsee, dann über den Achensee da oben, Achenpass rüber, Innsbruck und dann über die alte Brennerstraße und dann runter hier Bozen. Und dann bei Trento geht's nochmal über Caldonazze, das ist nochmal so ein Anstieg oben rüber und dann in die venezianische Ebene.
Ist eine schöne Tour. Kannst du dem Kollegen...
2 Fragen, wie kommst du an Geld ran? Du fährst von Sylt nach Venedig.
Ja.
Jetzt ist es so, du erwartest jetzt nicht, dass da Leute an der Strecke stehen und dir in deinen Spendeneimer die Groschen reinwerfen, für welchen Zweck ist es erstmal?
Also, Frage. Das eine ist Save the Children, unterstütze ich schon ganz lange und das andere ist Acker e.V., das erkläre ich gleich näher. Mhm. Ich habe eine eigene Stiftung gegründet, die ist seit Montag jetzt online.
Aus steuerlichen Gründen oder willst du was bewirken?
Nein, ich möchte langfristig etwas bewirken und für die Leute ist es heute ein bisschen einfacher, eine Online-Stiftung zu gründen. Mhm. Dann kann man es besser präsentieren insgesamt. Mhm. Wir machen das natürlich auf Social-Media-Kanäle und dank deiner Unterstützung dann auch wird der Streukreis ein bisschen breiter. Es gibt auch noch eine große Fangemeinde aus King-Zeiten, aus Söringhof-Zeiten, aber auch aus Keitum-Zeiten. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte einmal im Jahr etwas zusätzlich machen, wo ich diesen Kreis von vielen Unterstützern, Aktivisten, im anderen Sinn, wo ich die einfach mit ins Boot nehmen kann. Mhm. Und Acker e.V. will mal ganz kurz erklären, meine Stiftung heißt Schützen und Bilden. Das Schützen des Save the Children, Kinder einfach schützen, unterstützen, denen das Nötigste versuchen zu geben, wo es immer auch notwendig ist. Mhm. Und das andere Bilden ist Acker e.V., das ist ein Projekt. Ackerracker, das ist auf 3 Teile aufgeteilt. Ackerracker, das sind die kleinsten der Kleinen, also die Kindergartenkinder, sollen einfach lernen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen, und zwar ihre Nahrung.
Kochend.
Die sollen lernen erstmal, du brauchst einen Boden, du brauchst Erde, um etwas anzupflanzen. Da musst du das hegen und pflegen, damit etwas wächst. Dann erntest du das, dann riechst und schmeckst du, wie das schmeckt. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Achtsamkeit insgesamt auch an die Sache heran, weil du willst ja nichts wegschmeißen. Und wenn die Kinder lernen, dass eine Gurke nicht im Regal wächst, sondern dass du der Erde... Geil, gibt schöne Flecken. Tim hat sich gerade wenn die Kinder einfach von, wenn die Kinder einfach von Grund auf lernen, weißt du, von Grund auf lernen, dass Achtsamkeit mit Natur zu tun hat, dass Dinge im Kreislauf der Natur wachsen, dass es braucht eigentlich gar nicht viel, aber das bisschen, was es braucht, braucht es mit einer guten Achtsamkeit. Dass sie Dinge schmecken, wie sie unverfälscht schmecken. Und nicht wie Balsamico und Olivenöl einfach drüber geschmiert ist und das dann so einen Pauschalgeschmack hat. Und das reizt mich eben auch in der Aufgabe, dass ich sage, ich möchte zusätzlich etwas dafür tun, dass Kinder A, etwas lernen, aber für die Kinder, die es eben, ja, Schutz und Hilfe braucht, dass die eben auch einen Teil davon abkriegen. Und deswegen mache ich das. Und ich glaube, über Social Media können wir ganz viel machen. Über dein Netzwerk, Tim, können wir viel machen. Es fährt dann in München Toru Nakamura, sein sehr geschätzter Kollege, auch ein Stück mit mir.
Nicht meinerseits, aber ja.
Okay, fährt mit, hat auch ein sehr gutes Netzwerk. Und dann meine...
Nur ganz kurz, ich muss das ganz kurz erweitern.
Nächstes wird dich geschnitten.
Weil er mich nach Japan geschickt hat im Rahmen von Kitchen Impossible und ich musste Kaiseki-Küche kochen. Ah, okay, also echte Kaiseki-Küche. Da habe ich noch eine Rechnung immer mit ihm offen. Aber ansonsten fachlich gesehen, ja.
Und dann über den Brenner helfen mir meine zwei Brüder. Die fahren dann mit, die sind ein bisschen älter, die wohnen da unten in Süddeutschland. Und einer mit dem Auto, einer mit dem Fahrrad, so dass ich kein Gepäck mehr dabei habe. Die wechseln sich dann ab. Und in Mezzo Lombardo, weißt du, wo Mezzo Lombardo ist? Mezzo Lombardo, das ist ein bisschen südlich von Bozen. Mhm. Da gibt es eine Winzerin, Elisabetta Foradori. Mhm. Das ist für mich die Grandessa der Winzerin überhaupt. Mhm. Und die Rebsorte Teroldego, das ist eine autochtone Rebsorte, die in Südtirol wächst, hat die vom Aussterben gerettet und macht einen Wein, der heißt Granato. Der Name ist Programm. Und Elisabetta, wirklich, ich mag diese Frau unglaublich.
Hattest du mal was mit der? Nein,
ich hätte aber gern was mit dir gehabt. Ne? Nee, wirklich war. Ja, wirklich. Also, das ist eine Italienerin vom Allerfeinsten.
Und hört man gar nicht raus.
Nee, und Elisabetta, die hat Biodynamik, die hat das vor 30 Jahren schon gelebt. Da haben wir es noch gar nicht verstanden. Ich fand sie damals ein bisschen esoterisch, weil sie mir Mondkalender und Co. und Kuhhörner eingraben. Mhm. Heute hat sie Jahrgangsmisthaufen und ja, jetzt lacht ihr, Freunde. Ja,
das Wort Jahrgangsmisthaufen ist schon sehr schön.
Nee. Das hat in der Biodynamik hat das ganz viel damit zu tun. Und wie auch immer, Elisabetta fährt auch, so wie du etwa, 3 Kilometer pseudomäßig mit ihrem Blumenfahrrad. Voll. Fährt sie damit. Geiles Netzwerk. Und vor allem weiß ich, dass da eine sichere Station ist, dass es was Leckeres zu essen und zu trinken gibt. Und dann geht's irgendwann Richtung Venedig. Und ich habe letztes Jahr also von Sylt nach Paris gefahren, bin 60.000 Euro Spenden eingesammelt. Ich habe dieses Jahr so eine Messlatte, 100.000, und ich glaube, wir schaffen die auch.
Aber wo sammelst du die genau ein?
Also genau, und wie funktioniert jetzt einmal das? Also die Gelegenheit sollten wir jetzt nutzen, weil...
Ja, logisch, müssen wir jetzt einmal machen.
Also, Acker.ev, ja. Alle rauf.
Ja, also du musst auf Johannes King gehen, auf meine Webseite, da ist der Link mit drauf und dann kommst du auf alles an. Dann kommst du auf die Stiftung drauf.
Nur ganz kurz, bin ich so out, nicht mehr to date, das sagt man nicht mehr, du musst auf www.johannesking.
Nein, http://.
Das sagt man nicht mehr?
Nein, das sagt man nicht mehr.
Wirklich nicht?
Nein, es klang vollkommen timmelzer.de. Mittlerweile könnte man Melzer sogar mit könnte man auch nicht mehr.
Okay, cool. Müsst ihr mich mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise.
Du bist so weit vorne. Du gehst einfach auf Johannes King im Netz, auf meine Webseite. Und dann kommt die Melzer. Und dann kommt der Link da drauf. Dann kommst du auf die Stiftung drauf. Da wird auf der Stiftung drauf auch erklärt, wie das funktioniert, warum, weshalb, wieso. Ist wirklich mega geil gemacht. Und Acker e.V. muss ich jetzt nochmal sagen, das muss ich einmal ein bisschen erklären. Das ist ein promovierter Landwirt oder ein Landwirt, der um die halbe Welt gezogen ist. Mhm. Und als sein erstes Kind auf die Welt kam, hat er gesagt, scheiße, wie soll meine Tochter jetzt eigentlich lernen, also wirklich lernen, was sie das Wort ist, wie Nahrung eigentlich wächst. Mhm. Und seine Schwester war Leiterin von einer Grundschule und dann haben sie da ein Pilotprojekt gemacht und haben da einen Schulacker installiert. Und damit die Kinder einfach das, wie ein Unterrichtsfach, aber halt in der Freizeit, damit die lernen und nicht nur die Kinder lernen, sondern auch die Eltern. Das ist so ein bisschen Zugzwang auch. Mhm. Wenn du den Kindern was beibringst, aber die Eltern nahe die Vollpfosten sind, ne, die musst du ja irgendwie zusammenbringen.
Was übrigens in den meisten Fällen
ist. Ja, logisch. Und deswegen, die haben Ackerracker, das sind die Kleinstkinder, dann haben die Schulgarten und dann haben die eine Akademie, wo sie, doppeldeutig
super.
Auch.
Super.
Und wo die einfach wollen, dass Studenten, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, wie auch immer, dass die auch auf der ihrer Ebene, dass die da lernen. Und es ist so eine Begeisterung, ihr müsst mal auf die Seite raufgehen, Acker e.V., es ist die wahre Freude, wie die das machen. Seit 12 Jahren am Start, 1300 Projekte laufen schon und haben dieses Jahr den deutschen Start-up-Preis gewonnen.
Oh, wow.
Nach 12 Jahren. Und zwar deswegen, weil sie es jetzt geschafft haben, so eine Systematik da reinzulegen, dass es nachvollziehbar ist. Es wird wissenschaftlich begleitet. Es hat eine Megabasis und ich hoffe wirklich, dass der Christoph, dass er es schafft. Es ist so ein kleines heimliches Ziel. In 10 Jahren kein Kind mehr in Deutschland in die Schule kommt, ohne dass er bei den Ackerrackern war.
In was?
In 10 Jahren. Das ist eine Mega-Messlatte. Und das ist ein Hammer.
Also wenn es da ein Wettbüro gibt, was Wetten annimmt, dann
aber wirklich,
dann würde ich jetzt dagegen setzen.
Nee, 1300 Projekte ist,
aber,
jetzt schon.
Aber wäre mir Hoffnung.
Also und auf meiner Tour nach Venedig werde ich auch 2 Projekte besuchen. Eins in Laatzen, also bei Hannover, und das andere bei Dachau. München, den kann ich allerdings noch nicht so genau sagen, weil ich da ankomme. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich über die Kasseler Berge und so komme. Und ich muss da doch strampeln. Trotz E-Bike ist das für mich keine Zuckerfahrt. Ganz bestimmt nicht.
Und du bist ja auch schon lange nicht mehr Fahrrad gefahren.
Ja, genau. Nee, aber weißt du was? Ich sag einfach auch für mich, weißt du was? Es ist für mich Bewegung. Also Sportstudio kann ich mir sparen.
Aber fährt denn jemand nebenher? Wo kriegst du die ganzen Akkus her?
Naja, also ich muss schon auch mal Pause machen. Also ich habe vom letzten Jahr so einen kleinen Plan, morgens um 6 auf dem Fahrrad sitzen.
Ja.
Bis 10 Uhr musst du echt Gas geben. Dann kannst du die ersten 80 Kilometer schaffen.
Ja.
Je nachdem, wie hügelig das ist. Da gibt es eine lange Spätfrühstückspause. Da kann ich schon mal ein bisschen Akku laden. Aber
mein Akku reicht nicht für 80 Kilometer.
Ja, meiner für 130.
Wirklich?
Wenn ich normal fahre.
Ja, aber er hat ja auch kein Lastenfahrrad. Wahrscheinlich, oder?
Nee, ich habe so ein Sportbike und mit Doppelakku, aber treten musste trotzdem.
Ja,
und
klar.
Aber 80 Kilometer komme ich. 80 Kilometer komme ich, ja, doch.
Und das muss man mal zeigen.
Wie weit kommst du denn?
Ja? Ich wusste gar nicht, dass es Fahrräder auch als Plug-in gibt.
Nee, aber ich finde das, was ich an Elektrofahrrädern mag, dass sie mich mobil machen.
Ja.
So, weil du gleich die Unterstützung hast, gegen den Wind oder auch den Berg hoch und so. Ich will ja nicht immer nur die ganze Zeit am Spitzen sein und am Keuchen. Ich will das ja auch genießen. Und genießen kann ich ein normales Fahrrad nur bergab. Also finde ich das gut, weil es führt dazu,
dass du dein Auto abmeldest.
Mein Auto abmeldest. Fünf Tage habe ich es noch. Dann ist es weg.
Wirklich.
Ja. Und ich sag dir, jeder Arzt sagt dir, dass E-Bike-Fahren das Gesündeste ist, was du machen kannst. A, gelenkschonend, Herz-Kreislauf stärkend, weil du eben nicht dauernd über dein normales Pensum hinausgehst, sondern weil du eine Gleichmäßigkeit da reinfährst. Es ist das Beste, was du machen kannst.
Also noch besser als nicht rauchen, nicht trinken, Zucker reduziert essen und auch wenig Fett. Richtig. Noch besser als
nee, also ist die Kombi dazu.
Alles gut.
Du hast was vergessen.
Ja, genau. Ich will die Gelegenheit nutzen, weil Johannes King ist wirklich einer der ganz wenigen Menschen, der die Vermittlung von Wissen beherrscht.
Mhm.
Jedenfalls auf eine Art und Weise, so dass ich Dinge verstehe. Und wir hatten das ja eben gerade schon, wir sind auch kulinarische Podcast, also alle auf nicht mehr www, sondern einfach nur auf johannesking.de gehen und bei Interesse diese Reise.
Sehr gut.
Durch eine Spende, nicht die bitte. Reise, sondern die Reise ist Anlass dafür, um auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen und dann mit einer Spende zu unterstützen. Erklär mal bitte den Hörern, und da bin ich jetzt wirklich nochmal wieder gespannt drauf, Portwein.
Portwein.
Und zwar so, dass du dir zukünftigen Schulungen jetzt nicht den Boden abkriegst. Nee, aber Portwein. Also einfach so, mach mal Portwein für Dummies in 3 Minuten.
Ja, okay, alles klar. Also Portwein, also habe ich das Glück, dass ich Jahrgang 63 bin, ein Jahrhundertjahrgang bei Vintage Port. Und ich bin zufällig vor 1982 bei Franz Keller in Köln irgendwie am Portwein rangekommen, weil es da einen Gast gab, der das gerne getrunken hat. Ich wusste vorher gar nicht, was Portwein ist.
Mhm.
Und dann habe ich das probiert und habe gesagt, boah, schmeckt das geil. Habe mich dann intensiv damit beschäftigt und habe mich, Portwein darf nur aus Portugal kommen, nur aus dem Douro-Tal. Der Douro, das ist ein Fluss, der fließt bei Porto oder im Porto in Atlantik rein. Also geografisch ist schon mal eine eingegrenzte Region. Und das obere Douro-Tal ist Weltnaturerbe. Das hat 400 Jahre Weinkultur und ist am Arsch der Welt. Wirklich am Arsch der Welt. dass die Engländer das irgendwann für sich entdeckt haben, als große Seehandelsmacht mit Portugal Geschäfte zu machen. Das war eher ein Glücksfall. Aber Portwein, was ist ein Portwein eigentlich? Portwein ist Rotwein, der mit 90%igem Alkohol aufgesprittet wird auf 20%. Und dann gibt es zwei verschiedene.
Das ist ungefähr was für ein Verhältnis?
Das weiß ich nicht. Also je nachdem, wie lange man den Rotwein erst hat durchgären lassen. Mhm. Aber er hat immer so 20% Alkohol. Mhm. Und ist immer Rotwein. Mhm. Ist immer aus Rotwein. Jetzt gibt es zwei verschiedene Kategorien. Einmal sind die Tawnies und dann sind die Rubies. Mhm. Und die Rubies, die Rubinroten, das sind die Flaschengereiften. Und die Tawnies sind die Fassgereiften. Tawnies ist ein altes gälisches Wort, hat mit Luft zu tun. Das heißt, die Fassgereiften schmecken total anders, sehen auch anders aus als die Flaschengereiften. Bei Flaschengereiften kann man das nachvollziehen, wie eine gute Flasche Barolo, Barbaresco oder Bordeaux. Man muss die vorsichtig aufmachen, dann dekantiert die, siebt das Depot ab, gibt dem ein bisschen Luft, schnabuliert die schön aus einem Glas, nicht so ein Riesenglas. Und bei den Tawnies ist so ein bisschen anders. Die brauchen eigentlich ein Fass, damit die weiterreifen. Mhm. Da die aber in der Flasche und nicht im Fass zu dir nach Hause kommen, ja, sind die quasi fertig. Wenn du die nach 20 Jahren in den Kleiderschrank legst, passiert da nichts. Wird nicht besser, aber auch nicht schlechter.
Also fertig nach der Flaschenabfüllung.
Genau. Mhm. Nachdem die in der Flasche sind, reifen die nicht mehr weiter. Und das ist sehr spannend. Das sind zwei ganz einfache Prinzipien. Flaschengereift, Fassgereift. Mhm. Und am Anfang sind die alle gleich. Also das erste halbe Jahr sind die einfach gleich. Und nur die Reifung macht nahe diesen Unterschied aus. Mhm. Und dann gibt's noch White Port. Und das Wort sagt natürlich schon alles aus. White Port sind Weißweintrauben. Und das ist im Moment etwas, was ein bisschen gehypt wird. White Port, so 3% der ganzen Produktion. Und dem hat man nie so viel Präsenz gegeben. Und nur ganz wenige Weingüter haben mal was weggelegt. 10 Jahre, 20, 30, 40, auch 50 Jahre alte White Pots.
Beim Kochen haben wir es oft benutzt.
Nichts zum Kochen, Mensch, verdammte Scheiße. Haben wir aber. Und auch diesen Port Tonic, ja, den man macht mit Tonic, mit Eiswürfel, Limette und Minze. Das ist lecker. Der normalen Extra Dry. Ne?
Schön Port.
Ja, schön White Pot. Gibt's auch in Rosé, gibt auch Rosé Port. Hm? Aber diesen 10 oder 20, 30 Jahre fast gereiften White Port, das ist schon ein besonderer Genuss. Echt, eine Flasche muss man immer im Kühlschrank davon haben. Also ein Fläschchen.
Also Tawny Port fast gereift, in die Flasche abgefüllt, passiert nichts.
Ja.
Ruby Port in die Flasche abgefüllt, fängt dann an, sich zu entwickeln.
Voilà, 10, 20, 30, 40 Jahre. Bei Vintage Port, so nennt man die dann, das ist die Königsklasse von den Ruby Ports. Mhm. Die sollte man so 30 bis 40, 50 Jahre in der Flasche liegen lassen. Mhm. Und deswegen, ich bin Jahrgang 63, ich habe dieses Jahr so einen runden Geburtstag. Ich freue mich schon drauf auf die vielen Geschenke, die ich bekomme, Jahrgang 63er Vintage Port. Und auf den Winter, der daraufhin folgt, wo ich ein Fläschchen nach dem
anderen... Meinst du wirklich, dass du da so viel kriegst?
Hoffe.
Da gibt es doch gar nicht mehr so viel, oder? Gibt es da so viel noch von dem 63er?
Ja, verrichtige Trüffelnasen, die finden immer was. Ey.
Ich würde dich anrufen. Kannst du mir eine Flasche verkaufen, damit ich sie dir schenken kann? wie viele Flaschen hast du, Portwein, in deinem Keller?
Oh, so 4.000 bummelig aufwärts.
Wow. Also, ich würde mal sagen, ein Mann, ein Port.
Nee, Port ist eben so, Messi, ne? Also wirklich kein Messi. Aber das ist Port, da musst du immer ein bisschen mehr von haben.
Kannst du mir einmal das Prinzip eines Weinkellers erklären? Du bist jetzt noch relativ jung. Also ja. Selbst, aber wenn du jetzt anfängst.
Ja. Ja, das ist, du.
So, das langsamer wegzutrinken, dann bist du in einem Alter, wo man das noch macht. Aber warum hat man mit fortgeschrittenem Alter einen immer größer werdenden Weinschrank, wo man, wenn man rein statistisch mal guckt, da was sammelt, wo man wahrscheinlich nicht, wenn du ab heute anfängst, Berufsalkoholiker zu werden, in den Genuss kommt?
Ja, also ich sehe das so ein bisschen differenziert.
Das musst du ja auch.
Ja,
weil du hast ja wahnsinnig viele Flaschen.
Also, nee, ich bin auch nicht nur Sammler, ich kaufe und verkaufe und kaufe Reis auf und trinke. Wir wissen, was da drin ist. Hm? Aber ich gehe jetzt nicht hin und sammle für meine Enkel, damit die später mal den Wein probieren können. Nee, das meine ich nicht. Und es gibt am Markt auch wirklich noch viel zu kaufen. Hm? Und ich glaube, es ist auch eine Nische. Also gerade Port ist echt eine Nische. Hm? Auch bezahlbar im normalen Bereich. Wenn es ein bisschen älter wird, wird es ein bisschen spezifischer. Hm? Aber wenn ich jetzt, du hast ja gefragt, was muss ich tun? Ich würde das, was mir wirklich gut gefällt, würde ich einfach immer ein paar Flaschen mehr kaufen, die einfach weglegen. Und dann so irgendwie die nächsten 5 Jahre don't touch. Mhm. Oder die nächsten 10 Jahre don't touch. Und dann kannst du ja mal sehen, ob sich da was anhäuft oder nichts anhäuft oder... Ich bin jetzt gar nicht so, nee.
Was glaubst du, wie viele Weine oder das habe ich mich neulich mal gefragt, wie viele Weine oder Portweine oder generell aber flüssige Schätze durch falsche...
Flüssige Schätze.
Zu viel Klischee?
Nee, viel
schön, flüssige Schätze. Durch falsche Lagerung zerstört werden.
Fürchterlich, was ich schon für Weinkeller gesehen habe. Leute, die gedacht haben, sie haben sich da was Gutes hingelegt. Und das einfach gnadenlos überlagert ist, obwohl es nicht alt ist. Mhm. Aber das Zeug, was sie halt gekauft haben, war nie zum Lagern gedacht. Das war zum Saufen gedacht.
Ja.
Und nicht alles, was alt ist, ist automatisch gut. Ne? Deswegen sage ich auch, man muss ein bisschen differenzieren. Und wenn du eine alte Flasche kaufst und dann, du kannst ja nicht genau nachvollziehen, wo ist die letzten Jahrzehnte gewesen, wie sie gelagert worden, kannst du ein bisschen am Füllstand, kannst du ein bisschen was sehen, am Flaschenzustand. Und dann kannst du aber auch oft am Abfülldatum sehen, Mensch, der ist, also ich habe neulich 38er Coyeta gekauft. Mhm. Das sind dann...
Nochmal für die Zuhörer, was bedeutet das?
Bei der Coyeta, das Wort heißt Ernte auf Portugiesisch. Und der ist 38 geerntet worden und dann ins Fass gekommen.
Also 1938?
1938. Und wenn da jetzt drauf gestanden hätte, abgefüllt 1948, hätte ich den nicht gekauft. Da wäre der ja 10 Jahre im Fass gewesen. Also 10 Jahre alter Tony, finde ich jetzt nicht so sexy. Aber der ist 1998 abgefüllt worden. Und dann wusste ich, oh, der lag 70 Jahre im Fass. Geil.
Und das sind Informationen, die stehen auf der Flasche?
Die stehen im Normalfall auf der Flasche. Jetzt bei ganz alten Sachen nicht immer unbedingt, aber 98 abgefüllt, dann steht es natürlich drauf. Aber wenn der 48 abgefüllt worden wäre, wäre mir nicht sicher gewesen, ob das Abfülldatum drauf gestanden hätte.
Ich habe ganz kurz auf meiner Disposition stehen, 20.40 Uhr fährt der Zug nach
35.
Nach Sylt, 35er für... Wir haben es jetzt gleich 10 nach 8.
Ach, Quatsch.
Also machen wir jetzt,
demnach müssen wir leider Gottes so ganz langsam zu Ende kommen, damit Johannes überhaupt noch auf die Insel kommt.
Ja, absolut. Also das ist jetzt wahnsinnig unhöflich.
Aber hä? Was ist denn daran unhöflich?
Das ist so, tschüss, vielen Dank.
Also es gibt einen Kompromiss, es ist der vorletzte Zug. Ich habe den letzten Zug, das ist echt krass immer.
Nimm den,
wir kriegen das hin. Schnappatmung bei den Mitarbeitenden am Freitagabend. Nein, nein, wir bleiben.
Die fahren mich dann nach Sylt, ne?
Wir bleiben dabei.
Okay.
Wenn du einen guten Tawny empfehlen würdest, weil ich bin ja Tawny-Fan. Ich mag ja Tawny lieber als Rubies, respektive habe wahrscheinlich noch zu junge Rubies getrunken. Ich so, wenn die älter werden, dann fangen sie auch an, mir zu pläsieren. Welcher wäre ein guter Tawny?
Also im Moment, also 40-jährigen Tawny von Grahams finde ich großartig. Das ist wirklich, das ist ein Standardprodukt von denen, was aber immer wirklich geil ist.
Kommt in die Shownotes.
Und Coyeta, also in dem Bezug auch auf Tawny 97er von Newport, ganz großes Kino, feiner, filigraner, ein Tick jünger, aber das wäre für mich der Favorit bei den Coyetas.
Mit derselben Energie, mit der du heute reingekommen bist, mit der schmeißen wir dich auch wieder raus, würde ich sagen, weil das liegt diesmal nicht an uns, sondern aber ist die Bahn nach Sylt, ist die pünktlich oder ist die, du bist ja
wieder? Die
im Abfahren, die ist schon,
ist eigentlich die Bahn aber ein bisschen schicker geworden nach Sylt?
Sekunde, nee, das ist ja nicht einmal die deutsche Bahn, die da fährt, ne?
Ist auch scheißegal.
Also, es ist
offensichtlich, ein bisschen schicker geworden.
Ich würde gerne eine Sache zum Schluss nochmal festhalten, Tim, das würde ich dich mehr fragen. Der Johannes King, der wirkt unheimlich selbstzufrieden, oder?
Hm. Ja, aber selbstzufrieden im positiven Sinn.
Im absolut positiven Sinn. Also richtig, also nicht nur vital, sondern glücklich.
Also, total. Deshalb am Anfang war das Gespräch ja sehr deutlich, hat sich darauf bezogen, von wegen, was macht das aus, wie er ist. Ich glaube, da ist sehr viel von zu Hause mitgebracht worden. Sehr, sehr, sehr viel, weil ich habe, Johannes ist auch wirklich kein Mensch und ich rede viel mit Köchen. So richtig garstig kenne ich den gar nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Richtig garstig, also. Naja, also du bist kein, du redest nicht, also ich hoffe, du redest nicht schlecht hinter meinem Rücken, aber ich habe dich auch noch nie schlecht über andere Leute reden hören. Also in irgendeiner Form, wo du, das bedeutet aber nicht meinungslos. Du hast eine Meinung, aber du redest nicht schlecht. Und das ist auch ein Zug, den es nicht so häufig bei uns gibt. Apropos Zug, Dein Zug sehr geht. Gut.
Jawohl.
Sehr tschüss, Johannes.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Geh bitte gerne auf die Homepage, von der du gerade gesprochen hast, um Spendengelder loszuwerden für den sehr, sehr guten Zweck.
Ich melde mich unterwegs. Ihr könnt immer sehen auf meiner Webseite, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Und ich werde das Ziel erreichen. Ich verspreche es euch.
Darf ich wirklich mal abschließen? Weil die ganze Zeit brennt mir was im Kopf und das ist so unfassbar schlecht.
Ist es nett?
Ja, total nett.
Ja, dann bitte.
Das hatte was mit der Akademie zu tun.
Ja.
Das hat sich irgendwie bei mir festgebrannt, wie also eine klassische Karriere aussieht. Vom Kindergarten in die Baumschule auf die Akademie. Ist das nicht brillant?
Das finde ich wirklich gut. Oh. Und so etwas fällt nur dir ein.
Toll.
Fällt also, nicht weit vom Stamm. Ne?
Genau. Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, lieber Johannes King, dass du hier gewesen bist. Ich würde vorschlagen, irgendwann kommst du sehr gerne nochmal wieder mit ein bisschen mehr Zeit oder Tim kommt im Helikopter nach Süden geflogen.
Da werden wir dann den Kreis der Rosenmarmelade um den einen oder anderen Portwein dann auch.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Tim, auch dir ganz herzlichen Dank. Das war Fide Gastro für den heutigen Tag. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Auf Wiederhören. Tschüss.
Und ciao.
Danke.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.